Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 76. Heute mit Flydi.
Ich bin wieder da. Hallo.
Mit Matt.
Ich bin immer noch da.
Und mit mir. Laser.
So ähnlich. Xena.
Internet.
Ach, ihr macht was alle wieder Chat nicht. Nicht sagt.
Ihr macht alle wieder
Neuland.
Ja, wunderschön, dass euch der Wind hierher geweht hat. Der Marc hat es leider nicht weit genug geweht. Also der ist ja, erstmal ist er weggeflogen. Und dann,
er ist zu weit weg, ja.
Wackelt das Unterseekabel ein bisschen. Weswegen hat es nicht ganz geklappt. Vielleicht klappt es ja nächste Woche. Nichtsdestotrotz haben wir uns eingefunden. Wo der Felix ist, wissen wir nicht. Der ist irgendwie verschluckt.
Der ist verschollen, ja.
Verschollen.
Ist vielleicht am Unterseekabel.
Der hängt am Unterseekabel.
Der hat wahrscheinlich das Unterseekabel vom Marc
angenagt.
Angenagt, ja.
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich wieder lustige Sachen mit uns. Zum Beispiel den Tumblr der Woche. Fleidi, Tumblr der Woche. Sad Disk Lounge.
Genau, das sind lustige Bilder von weniger lustigen Essen auf weniger lustigen Schreibtischen. Und weniger lustigen Menschen, die da ihre Sandwiches anstarren oder so.
Ja, genau, so muss man das auch vortragen. Ja.
Was Besseres hatten wir gar nicht.
Es ist halt so traurig.
Ja, das ist schon sehr traurig.
So alles. Trauriges Essen.
Genau.
Und dann noch bei Thanksgiving. Wow. Ach, die haben sich doch noch alle angestellt. Die wollten ihre, was kriegen die immer? Hühnchen,
Truthahn.
Naja, ist doch ein großes Hühnchen, oder?
Ein großes Hühnchen, da kann man noch ein paar kleine drin verstecken.
Ja, genau. Da waren die sowieso alle so fett gefressen, dass die nächsten Tag standen die an irgendwelchen Märkten an und wollten billig was einkaufen. Dann irgendwann
da braucht
anders.
Man die Energie von diesem Truthahn.
Ja, irgendwann anders schlechte Essen gemacht und fotografiert. Ja, aber viel besser ist ja der Storm in der Woche. Hatte uns auch irgendjemand getwittert. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
Der Richard, der hätte jetzt gerne Emacs mit Visivik.
Ja, super gut.
Also total gut.
Visivik. Ja. Nachdem jetzt irgendwie.
Ich meine, in Emacs ist ja echt schon viel drin. Da ist ein Lisp-Interpreter mit drin und eine komplett eigene API für den ganzen Scheiß und überhaupt und sowieso. Ich meine, warum nicht noch ein Visivik?
Ich finde es interessant, dass er nur Visivik will und nicht GNU-Visivik.
GNU-Visivik.
GNU-GPL-Visivik.
Ja.
Genau.
Ja, stimmt. Stimmt, er will ein GNU-Visivik haben. Nachdem dann irgendwelche Leute gefragt haben, oh, warum denn das jetzt noch, hat er dann einfach gesagt, hey, ich bin da nicht irgendwer, ich bin hier das Herz des GNU-Projektes und wenn ich das vorschlage, genau, wird das so gemacht. Geil!
Ja, wenn ich ein GNU haben möchte, dann will ich ein GNU haben und wenn ich ein Visivik haben will, dann muss es ein GNU-Visivik sein. Ja,
ein GNU-Emacs-Visivik.
GNU-Emacs-Visivik.
Ja, also wird das jetzt so gemacht gefälligst. Egal, ob es irgendwie schon LibreOffice oder keine andere Sachen gibt, die Visivik machen, er will ein Visivik Emacs.
Genau, weil das ist alles andere ist nicht original GNU und deswegen, das muss ja quasi und überhaupt und sowieso.
Ja, es muss auf jeden Fall eins auch von GNU geben.
Ja.
Der Mensch ist so gut. Naja. Ja.
Bald gibt es auch die GNU-Wikipedia. GNU-Wikipedia.
Die gibt es garantiert.
GNU-Pedia? Ich kenne die Stupedia, aber die GNU-Pedia.
Gibt es garantiert.
Die GNU-Pedia.
Also RMS findet.
Es gibt eine GNU-Pedia.
Siehste, Visivik muss sein.
Oje, oje.
Kommen wir doch.
Ja, ist lustig. Die GNU-Pedia war ein Projekt, um sowas wie die Wikipedia zu machen, nur dass der ganze Scheiß unter der GPL steht oder unter einer GNU-License für freie Dokumentation.
Oh, komisch, und dann wollte da keiner schreiben.
Ja, also Richard Stallman wollte das Ganze 1999 schaffen und irgendwie, ja.
Hat das nicht geschafft?
Nee.
Ja.
War halt einfach zu busy, da diesen Artikel aufzuschreiben, was er alles sonst noch so haben will, wenn er irgendwo bei jemand schläft und wohnt und so. Und dann
auf der Couch.
Konnte er die GNU-Pedia nicht mehr bauen.
Ist auch super so.
Der Typ ist einfach der Hammer.
Ja, also kann ihm jemand einen Papagei geben, dass er endlich mal ruhig ist? Ja. Mit Papageien hat er.
Komm, wir hacken jetzt, wo wir gerade bei Papageien waren, wir hacken nicht weiter auf Richard Stallman rum. Der hat Großes geleistet, wird aber langsam senil. Toter der Woche?
Toter der Woche ist ein echter Toter. Das ist sehr traurig. Und zwar ist es die Tage diese Woche in Island zu einer Schießerei gekommen.
Haben die da Waffen?
Die haben da Waffen. Oh. Das Schlimme ist, auch die Polizei hat da Waffen.
Ja, das haben sie bei uns ja auch. Also bei uns hat ja eigentlich nur die Polizei Waffen.
Fast. Ja, eigentlich Silk Road und so, ne? Tatsächlich ist es da halt auch mal zu einer Schießerei gekommen und der Vorfall war, weil der, dass halt ein 59 Jahre alter Mann sich in seinem Hause, seine Wohnung verbarrikadiert hat und mit einer Shotgun rumgeschossen hat. Und nachdem die Polizei ihn dann mit Tränengas und so weiter zur Kooperation überreden wollte. Also dem würde ich auch wahrscheinlich zutrauen, dass sie erstmal nett an die Tür geklopft haben und gesagt haben, wir werfen jetzt gleich Tränengas rein, ja?
Vorsichtig.
Gehen Sie mal bitte in die Ecke da. Nicht, dass das hier am Kopf trifft. Hat dann wohl weiter auf die Polizisten geschossen, hat dabei auch zwei verletzt und dann haben sie ihn auch erwischt und ist dann auf dem Weg, glaube ich, ins Krankenhaus verstorben. Ich habe das mitbekommen unter der Überschrift ihr Amerikaner, schaut mal. Gibt auch andere Länder, wo Leute erschossen werden, ja. Nur dummerweise ist das halt hier so ungefähr das erste Mal seit Jahren oder so, dass in Island überhaupt Waffen eingesetzt werden.
Ja, das ist
dann natürlich auch gleich effektiv mit Todesfolge.
Ja, aber es ist so ähnlich wie bei uns irgendwie. Wie war das? Die ganze Polizei in Deutschland hat irgendwie in einem Jahr irgendwie 32 Schuss abgefeuert, wenn überhaupt.
Sowas um den Dreh rum,
und,
oder?
Und in Amiland passiert das irgendwie alle 3 Minuten, wenn überhaupt. Da schießen die doch in irgendwelchen Gebäuden einfach rum und friendly fire und alles egal. Hauptsache, wir schießen mal.
Ja, das zeigt halt einfach wieder, wie teuer hier die Munition ist.
Ja, oder wie bürokratisch das ist. Weil wenn du da eine Waffe benutzt und schießt, musst du da hinterher mindestens 30 Seiten einen Report schreiben.
Ja, mindestens.
Ja. Mhm. Und da das, haben die meisten Leute einfach keine Lust drauf, 30 Seiten irgendwie auszufüllen. Ja,
das macht doch keinen Sinn.
Und wahrscheinlich nehmen sie zur Strafe dir dann deinen Tacker weg und dann kannst du die 30 Seiten nicht mehr zusammentackern. Und
die musst du dann von Hand zusammennähen.
Ja. Ich musste auf der Schreibmaschine schreiben, übrigens. Ja. Und danach noch mindestens in dreifacher Ausfertigung abtippen. Weil kopieren geht nicht. Und da haben die meisten Leute keine Lust, weil sie dann nachher auch dann gleich noch irgendwie ein Strafverfahren am Hals kriegen, weil sie jemanden erschossen haben.
Also einfach mal lieber nicht schießen.
Deswegen lieber in Deutschland lieber nicht geschossen. Und auf Island wohl auch sehr wenig.
Ja, oder vielleicht auch einfach, weil wir die ganze Zeit hier über Heckler und Koch und so Waffen nach Saudi-Arabien und so weiter verkaufen, haben wir hier so wenig Munition und dann ist sie halt teuer.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Und man wisset ja, wir Schwabe, wir sind da genau.
Ja, nicht so genau sind die Amis ja. Mit ihren komischen Nuke-Codes.
Ja.
Oh, ich habe noch einen Toten. Ich hab noch einen anderen Toten in der Woche. Aber lass uns erstmal kurz über diese Raketen reden, die irgendwie, das war mein LOL der Woche eher. Ich habe gedacht, wie jetzt? Sie haben ihre Raketen irgendwie mit 8x0 gesichert. Total gut.
Das
also,
ist so hardcore.
Ach ja, das ist. Und sie haben auch noch überall drauf gedruckt auf die Anleitung.
Ja, sie haben ja auch eine sinnvolle Begründung dafür, ne?
Wenn, dann muss schnell gehen. Und
genau.
Wenn der Oberste leider gerade verstorben ist, dann muss das auch die Putzfrau können.
Genau. Und dass sie das nicht noch so neben die Null noch so eine Taste mit 8 Nullen drauf gemacht haben, dass sie nur noch einen Button drücken musste oder so.
Ja. Warum sie denn überhaupt einen Code hatten? Warum hat man nicht einfach den roten Knopf und dann ging's gleich los?
Das ist bestimmt der scheiß Kongress oder so gewollt.
Ja, das hat jemand gewollt. Irgendwie, da gab es doch irgendwie in der Era von, wie heißt der Typ, der erschossen wurde?
Kennedy?
Genau. Hatten sie dann irgendwie mal gesagt, ja, nicht nur irgendwie einen Schlüssel, wir brauchen hier irgendwie einen Code und dann dürfen das irgendwie nur bestimmte Personen und so, aber haben sie sich gedacht, naja.
Ja, aber den Code hat ja keiner gekannt.
Sind ne? ja also, auch 8 Nullen. Na doch, also.
Ist auf jeden Fall
müssen
relevant.
Genug Leute gekannt haben, aber.
Gut, es ist natürlich auch so, man muss ja zumindest mal zu diesen Raketensilos vordringen, ne?
Ja, aber.
Und dann muss man noch irgendwie ein Ziel da rein programmieren. Und das ist ja nicht so wie bei Call of Duty, dass man das dann einfach so, irgendjemand macht das von irgendwo aus diesem Internet.
Wer weiß.
Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht ist der Login zu der Seite auch User und Passwort.
Das ist dann 0, 0, 0.
Ja. Das ist, klingt wie in schlechten James Bond Filmen, oder?
whitehouse.gov/admin
/nuke/nukes.
Ich stelle mir das so lustig vor, wenn gerade so die NSA hier irgendwie die ganze Kommunikation überwacht und dann haben wir ja in klassischen Kinofilmen immer so dieses, wir haben diese Zeichenfolge in diesem Internet abgefangen, ja, so irgendjemand hat Jason Bourne gesagt oder so.
Ja.
Ja, und dann haben sie auch einen Filter, der nach 8 mal 0
genau,
filtert.
Irgendjemand hat 0000.
Und dann geht irgendwo so eine rote Lampe an und drin ist, scheiße, wir müssen uns neue Codes ausdenken, die sind jetzt bekannt.
Nee, da kommt die GSG 9 vorbei und nimmt den einfach mit.
Ja, das macht die ja wirklich, ne?
Die haben letztens irgendwelche Bitcoin.
Ja, genau, also der Bundesgrenzschutz besitzt Mittler oder... Wenn es die G9 war, dann ist es der Bundesgrenzschutz, glaube ich.
Bundespolizei heißt das mittlerweile.
Bundespolizei, genau. Ja. Jedenfalls besitzen die mittlerweile Bitcoins.
Ja.
Ja.
Die haben extra ein Wallet, wo sie die ganzen Sachen hin transferieren. Ich habe das gelesen und gedacht, super, geil.
Siehst du, da habt ihr wieder euren Bitcoin-Content.
Ja, zack. Total Bitcoin, zack, fertig, abgehakt.
Aber genau. Haben wir das auch geschafft.
Interessant an dem Thema ist ja auch mit diesen, nochmal mit den Launchcodes, war ja, das ist gar nicht so neu. Also erstens ist es ja eh nicht so neu, weil das hat ja da 20 Jahre lang stattgefunden. Aber gleichzeitig hat natürlich Fefe dann auch gleich wieder geschrieben, naja, er hatte das schon lange mal, Fefe hatte das schon 2010 verlinkt. Und ja, das war Fefe ganz wichtig.
Ja.
Ne?
Ja. Dann kommen wir jetzt nochmal zum Toten der Woche. Den zweiten, den ich gerade schon unterschlagen hatte. Ison ist tot. Also wisst ihr vielleicht, dieser Komet, der der Erde jetzt ganz nah gekommen wäre und den man hätte am Sternenhimmel zu Weihnachten schön sehen können. Aber leider musste er noch mal kurz an der Sonne vorbei und die Sonne war ihm zu heiß.
Zu heiß für Ison.
Genau. Und ja, das hat er irgendwie nicht geschafft. Und erst hatten sie dann noch Hoffnung, irgendwie, dass ein Teil doch vielleicht überlebt hätte und vorbeikommt an der Erde. Aber siehst du, wir mussten überhaupt gar nicht hier Armageddon-mäßig irgendwelche Leute da hochschicken und das Ding wegnehmen.
Ja, baut einfach mehr Sonnen, dann hat man auch die Kometen los.
Weißt du's? Bald kommt ein Bericht raus, dass das Abhören von der NSA ja, dafür gesorgt hat, dass sie da Leute hochschicken konnten.
Du meinst, sie haben auf der Rückseite der Sonne haben die einen Nuke in den Kometen?
Was, genau, ja. Was nämlich keiner weiß, auf der Rückseite der Sonne ist kalt. Und da kann man landen.
Genau, die Sonne ist kalt.
Ja, aber ich frage mich bei der Sache jetzt.
Der sieht die Nazis. Der sieht die Nazis mit ihren Mondscheiben.
Ja, ja, ja.
Sonnenscheiben.
Stimmt. Ja.
Ja.
Genau. Mit ihren Flugscheiben-Dingern.
Flugscheiben.
Ja. Genau. Ja. Ja, ich frage mich jetzt eher an der Sache, das ist ja voll traurig. Dann ist dieser komische Meteoritensammler in der Google-Werbung, der ist jetzt arbeitslos, oder wie? Wenn der Komet da nicht runterkommt.
Ja, da kommt ja trotzdem was.
Der Kometenjäger.
Also, ich meine, weil dieser eine Komet.
Du meinst, wir haben irgendwann in ein paar tausend Jahren mal wieder eine Chance einzusehen?
Nee, ich meine, ein Komet, da wäre ja eh nicht viel übrig geblieben, weil der besteht zum Großteil halt aus Eis. Und,
ja, aber trotzdem war es mal einer, der uns so nah gekommen ist, wie irgendwie schon lange nichts mehr.
Ja.
Aber das hätte der halt auch wissen müssen, ne? Also sorry, wenn ein kleines Kind hier ein Eis in die Sonne hält, ja? Mann, Ison, denk mal nach.
Ja. Genau, Ison, was fällt dir ein?
Direkt an der Sonne vorbei bist du wahnsinnig.
Ja.
Na gut. Kommen wir zu John.
John.
Ja.
Ja gut, der gute John Carmack, der Gründer von ID Software, also die so Geschichten wie...
Ist der nicht da rausgegangen ist aus IDs? War das nicht
der war ja schon eine ganze Weile nicht mehr da aktiv am Coden. Also der hat sowas wie Quake und Rage und Doom und so Geschichten hat er gemacht. Und hat ja jetzt vor kurzem auch dieses Oculus VR. Hat das gegründet oder ist er nur mit eingestiegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wisst ihr es?
Also aber er möchte sich da jetzt mehr Zeit für nehmen.
Die dieses Oculus Rift,
genau.
Herstellen. Und jedenfalls hat er sich jetzt dazu entschieden, quasi bei ID seine Stellung zu verlassen und dann halt irgendwie sich auf das konzentrieren zu können. Was ein bisschen traurig ist, weil der hat da eigentlich so das Unternehmen hochgezogen und war so der Urvater von den ganzen Wolfenstein und Doom und Quake-Geschichten. Ja.
Ja gut, aber ich meine, wenn er jetzt mal andere Projekte hat und coole Sachen macht, kann ja
Vielleicht arbeitet er an einer neuen Version von Wolfenstein mit der Oculus-Geschichte.
Ne? Ja, das wäre aber ganz schön creepy, glaube ich.
So. Die Grafik, das kriegst du ja noch hin. Dreh dich 90 Grad.
Grad zurück. Achso, du meinst jetzt irgendwie Wolfenstein 3D. Ich habe jetzt schon eher. Ja, Wolfenstein
nicht,
3D.
Nicht Return to Castle Wolfenstein.
Ja, das könnte man schon hinkriegen.
Ja.
Das basiert ja auch noch auf der gleichen Engine wie irgendwie die ersten Doom-Teile, wo man dann unten noch immer so ein Gesicht hat, wo dann irgendwie je blutiger es ist, je weniger HP, wie heißt denn das, Gesundheit hast du.
Mhm.
Die gute alte Zeit.
Die gute alte Zeit. Das habe ich tatsächlich auch mal gespielt, lange, lange bevor ich einen eigenen Computer hatte. Bei irgendwelchen Kumpels, die
gute alte Zeit.
Hm?
Ja.
Ja.
Lange vor UT und alles anderen.
Ja. Ja. Als Videoram noch knapp war und man Sprites rumblitten musste und so. Ne?
Das klingt schon wieder so nach Opa als Hit vom Krieg. Die Leute denken schon wieder, oh Gott, diese alten Säcke, die da rumsitzen.
Ja, ich hatte irgendwie heute auf der Arbeit auch so eine Diskussion, wo irgendwie Leute nicht glauben konnten, dass mein erster eigener PC 1,5 Gigahertz hatte.
Dann war's
doch so viel.
Ja. Da warst du dann plötzlich der junge Hipster.
Ja, plötzlich. Total, ne? Suddenly.
Ja. Suddenly, I was a Hipster.
Ich glaube, mein erster Laptop hatte nur 500 Megahertz.
Okay. Mein erster Rechner war so ein 486 DX66er.
Mit Turbo-Taste.
Ja, natürlich mit Turbo. Der lief immer auf 66 Megahertz.
Ja. Außer irgendwelche Spiele zu schnell liefen. Dann musste man ihn rausnehmen.
Ja, also zum Beispiel Hearts. Ja, da ging die Animation der Karten zu schnell.
Ja, da musste man langsamer
machen. Weil das war halt auch so ungefähr das Einzige, was man da so. Ja,
zurück zu unserem eigentlichen Thema. Lustig ist ja, dass Amazon angekündigt hat, irgendwie jetzt mit so Drohnen irgendwas zu machen. Amazon Prime Air.
Air Prime.
Mhm.
Genau, Amazon hat angekündigt, dass sie hier, was war das, 2015 oder so, Drohnen haben wollen und verschiedene Lieferungen mit so kleinen, also das sind wirklich so die Quadcopter, die man so kennt.
Ja, es sieht so ein bisschen zumindest aus wie so eine
momentan. Es sieht ein Prinzip aus wie eine etwas gepimpte Air-Drone. Und der Gedanke ist eben der, dass sie Pakete, die per Luftfracht sozusagen da verschickt werden können, dass sie die in so Boxen packen und dann legen sie die Box bei dir vor der Haustür ab. Ja.
Also ich habe erst gedacht, ist 1. April?
Ich hab das nämlich auch gedacht, weil
war ein bisschen kalt so, für 1. April.
Ja, also. Aber vielleicht haben sie ja die 1. April-Seite einfach zu früh ins Internet gestellt oder so. Das wär so eine super Geschichte für den 1. April eigentlich. Ja, wir machen Amazon Prime Air.
Ja, die erste Frage bei der Fuck hier ist auch, ist this Science Fiction or is this real? So.
Ja, natürlich. Also, was halten wir denn davon? Also ich finde es ja potenziell ganz nett. Vorausgesetzt, die Drohnen können bei mir auf dem Balkon landen, weil ich will das nicht irgendwie auf der Straße vorm Haus stehen haben. Nachher bin ich nicht da und dann klaut irgendjemand mein Paket.
Ich glaube, das Einsatzgebiet ist nur der mittlere Westen. Der USA.
Ja.
Da, wo einfach keiner wohnt.
Da hast du einfach keine Nachbarn.
Da hast du erstens keine Nachbarn und zweitens ist es immer so langwierig, mit den Autos dahin hinterher zu fahren. Denen ist es einfach zu viel. Und die starten dann morgens einfach aus dem Paketzentrum die 1000 Drohnen und verteilen sich einfach da und genau, abends kommen sie wieder zurück.
Plötzlich wird dann der Himmel dunkel und was ist denn los? Irgendwie.
Amazon hat wieder die Hangardore geöffnet.
Ja. Nee, da kann ich mir so richtig einen Filmtitel vorstellen. Prime Air. Genau. Der Himmel wird dunkel. Prime Air.
Und irgendwann spielt dann Tom Hanks so, ich bin eine Lieferdrohne bei Amazon. Gibt's dann irgendwann so einen Pixar-Film, ja? Das Leben der armen Lieferdrohnen.
Genau, dann heißt es nicht mehr Planes, sondern Drones.
Genau, Drones. Und Drone Wars und so weiter. Ja, also ich persönlich fände ich das natürlich lustig, vor allem wenn man zum Beispiel sich die Pakete woanders als an die Tür liefern lassen könnte. Also gerade so zum Beispiel so auf meine Terrasse, wo so von draußen jemand einfach reinkommt oder so. Aber ich zweifle das jetzt doch mal stark an, was das bringen soll, weil wenn ich mir, also mal angenommen, das ist nicht nur jetzt so ein roher Prototyp, dass sie mit sowas rumfliegen, dann wird sich an der Nutzlast da nicht mehr viel verändern. Und was kriegst du da rein? Die übliche 3,5 Zoll Festplatte oder so kriegst du in das Paket, was die da haben, rein.
Wenn überhaupt.
Oder, Keine Ahnung.
Also ich glaube, so ein normaler Quadrocopter, der hat so eine Payload von paar hundert Gramm. Also vielleicht so 700, 800 Gramm, wenn es hochkommt, dann kannst du da vielleicht mal eine Digitalknipse transportieren. Du kannst dir damit vielleicht irgendwie ein kleines Buch oder einen USB-Stick oder vielleicht eine 2,5 Zoll Festplatte liefern lassen. Bei einer 3,5 Zoll Festplatte wird es dann schon so langsam schwieriger. Aber das sollte jetzt halt auch wirtschaftlich sein. Also ich fände das total cool, wenn das funktionieren würde. Aber so ein normaler Lithium-Ionen-Akku, wie man in so einem Gerät normalerweise drin hat, der hält halt nur so ein paar Minuten und da kommt es nicht besonders weit. Ja, da können
sie ja Brennstoff zählen. Also das kriegen sie vielleicht mittlerweile dann oder dann speziell dann hin, ja. Ich finde das total unwirtschaftlich, auch eben vor dem Aspekt, das Ding fliegt halt raus, liefert ein Paket ab und dann muss es erstmal zurück. Und zwar gar nicht wegen dem Aufladen, also Energie, sondern es muss halt wieder ein Paket aufladen. Das heißt, man kann sich das Traveling Salesman Problem sparen, weil man kann immer nur zu einer Position
fliegen. Genau, du bist einfach kein Traveling Salesman.
Genau, wir haben das Problem gelöst, indem wir es abgeschafft haben.
Auf jeden Fall. Du hast das Problem gelöst, indem du es einfach gebrute-forced hast. So, scheiß auf den Traveling
Salesman. Gedrone-forced.
Drone-forced. Genau.
Droned.
Droned.
Genau. Du bist dann auch nicht mehr owned, du bist dann droned.
Genau. Ich meine, man könnte das ja irgendwie cool machen mit so einem Transformer. Weißt du, das ist dann so eine Drohne, die fliegt vor dir vor die Haustür und dann transformiert die sich und dann steht dann plötzlich Optimus Prime.
Genau. Der Chat hat natürlich schon richtig erkannt, da muss ein Thorium-Reaktor in die Drohne rein.
Auf jeden Fall. Optimus Prime im Thorium-Reaktor, unbedingt. Way of the future.
Ja, du kriegst dann halt eigentlich nur die Transformers-DVDs und Blu-Rays immer mit Audiokommentar von Michael Bay oder so.
Ja, genau.
Oder wahrscheinlich.
Tom Hanks, starring Amazon, Optimus Prime.
Drohne für dich.
Sehr gut.
Ja, genau, die liefert dann Wilson aus.
Genau.
Genau. Du bist gestrandet irgendwo, kein Problem, wir können dir einen Volleyball liefern mit der Drohne hier. Ja, also gleichzeitig, was man dann nicht so oft hört, haben sie ja Amazon Plus Produkte eingeführt.
Du meinst die Geschichte, denen sind die Versandkosten über ungewachsen.
Ja, natürlich.
So, also, genau. Ich glaube, da ist es so, dass bestimmte Produkte, die halt einfach ziemlich billig sind, die können sie nicht mehr auch mit Prime versandkostenfrei verschicken, weil sich das für die einfach nicht rentiert.
Genau, also kurze Erklärung. Amazon Plus Produkte sind definiert die haben einen Warenwert unter 20 Euro. Also bisher war es bei Amazon ja so, man hat versandkostenfrei ab 20 Euro Warenwert bestellen können oder man war Prime-Kunde. Und unter 20 Euro und man war kein Prime-Kunde, musste man eben Versandkosten zahlen. Und jetzt gibt es diese Plus-Produkte und da sind auch die Prime-Kunden jetzt halt abgenipselt worden. Ich kann das jetzt nicht mehr bestellen, sondern ich muss jetzt mindestens mal den 20 Euro Warenwert zusammenkriegen. Oder was immer noch geht, wenn ich Sparabo-Kunde bin, dass ich das in meinem Sparabo mir mitliefern lasse, aber dann auch nicht so nach dem Motto, ich trick's euch aus und Sparabo eine Lieferung morgen, so nach dem Motto. Sondern dann nur zu meinem regelmäßigen Sparabo-Termin, der dann entsprechend definiert ist. Ja. Und das ist natürlich an sich nur logisch. Ja, natürlich hat das wahrscheinlich die einfach nur viel zu viel Geld gekostet von den Versandkosten
her. Mich hat das auch wirklich gewundert, dass die das tatsächlich machen. Weil, also für mich ist es halt auch nicht der Hauptgrund, diese 20-Euro-Marke zu umgehen. Also der Hauptgrund, Amazon Prime-Kunde zu sein, sondern einfach, dass ich da halt kostenlos den schnellen Versand habe und dass es halt im Zweifelsfall ein, zwei Tage vorher da ist, wie normalerweise. Aber ich hatte da bisher gar nicht so das Problem, weil die Art und Weise, wie ich da einkaufe, ist halt auch eine andere, wie irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich es andere Leute tun. Ich mache das meistens so, dass wenn ich irgendwelche Dinge sehe, dann werfe ich die auf meinen Wunschzettel und irgendwann denke ich mir so, jetzt kaufe ich mal einen, dann klicke ich halt die letzten drei, vier Sachen, die auf meinem Wunschzettel sind oder so, oder das Zeug, was ich jetzt gerade irgendwie denke, hätte ich jetzt gerne. Und da komme ich eh immer über 20 Euro. Also es ist ganz selten, dass ich irgendwelche Dinge kaufe, bei denen ich dann irgendwie auf die Versandkosten verzichten muss oder bei denen ich die Versandkosten loswerde, weil ich Amazon Prime-Kunde bin.
Mhm.
Naja,
zurück zu den Drohnen.
Genau,
Drohnen. UPS, ne? Hm? Ups, die wollen das nämlich auch. Auf einmal.
War total gut, oder?
Ja.
Plötzlich sind sie alle aus ihren Löchern gekommen. Ja. Die DHL hat danach auch gesagt, wir wollen das auch. Und eigentlich alle.
Ja, ich meine, das könnte ja schon cool werden. Ich meine, jetzt stellt euch mal vor, wir hätten dann so eine Predator-Drohne. Da kann man echt, die können mehrere Hellfire-Raketen transportieren. Ich glaube, da geht schon was.
Ja, oder die Drohnen von UPS. Also sie schicken immer erstmal eine voraus, die schießt die ganzen Amazon-Drohnen ab.
Ja, hier, nicht da. Hat man irgendwie plötzlich dann Drone Wars, dann schießt sich irgendwie der,
ja.
Plötzlich kommt dann FedEx wieder nach Europa und schießt dann irgendwie den Rest ab.
Ja. Oder natürlich auch, was auch immer sein könnte, ja, die ganzen Kinder zu Weihnachten so, was möchte wohl in dieser Drohne sein? Oh, schieße ich mit meinem kleinen Kaliber mal ab und dann schauen wir mal rein.
Ja, das ist natürlich.
Oh, schon wieder eine Transformers DVD, doof.
Nee, aber ohne Scheiß, du kannst ja. Oder einfach mal irgendwie so wild Netze spannen oder so. Und dann, hey! genau, einfach mal. Ich sehe
schon, der Luftraum wird total gut demnächst.
Also nee, weißt du, das Ding ist, du kannst ja.
Naja, oder du nimmst halt dein kleines Sportflugzeug hier und drängst die mal ab. So, oder? Die war so, ich bin mit Waffen beladen, landen Sie bitte hier, wenn nicht, dann fliege ich auf Sie drauf.
Nee, ich meine, das muss ja kein Sportflugzeug sein. Wenn das irgendwie so Drohnen sind, die man da auf dem Video gesehen hat, dann sind das halt irgendwelche mit Elektromotor betriebenen. Es gibt auch für den Hobbybereich so ein paar Dinger, die so ein bisschen mehr Power haben, die ein bisschen länger in der Luft bleiben können, die halt irgendwie einen Verbrennungsmotor drin haben. Dann holst du dir da zwei, spannst dazwischen ein Netz und dann fliegst du vor dem Amazon-Lieferzentrum rum und fängst dann die anderen Drohnen einfach ein. Das wäre doch auch lustig. So. Oder einer, du hängst dann irgendwie so ein Kescher, so eine Häuse. Häuse.
Ja,
genau. Hängt mal dran und sammelt oder, die ein.
Oder du kannst sie dann wegbouncen. Die fliegt einfach und du nimmst sie und schießt sie in die andere Richtung.
Also okay. Ich stelle mir das allein schon auch eben von der Regulierungsgeschichte her schwierig vor. Also zumindest in Deutschland muss das ja dann so laufen. Da muss wieder ein Luftbereich definiert werden, ja, so irgendwie in diesen 10, 20 Metern Höhe ist die Transportflughöhe für diese Drohnen und dann werden wahrscheinlich irgendwelche Kommandos wieder ausgemacht, okay, die UPS-Drohnen fliegen drüber oder drunter.
Ja, dann ist es wahrscheinlich so,
weiß nicht was.
Dann ist es wahrscheinlich so wie beim Segway, dann brauchen die deutschen Drohnen Blinker oder so.
Genau. Ja, und sie müssen auch Geräusche von sich geben, also richtig deutlich hörbare Geräusche. Ja, und sie müssen sich dann auch bei den ganzen Radarblips von den Airports anmelden und so. Solche Späße. Und natürlich gibt es dann auch irgendwie eine Gewerkschaft der Drohnenpiloten. Also die sind ja dann natürlich autonom, aber irgendein Supervisor muss es ja immer geben, der so den Schwarm irgendwie überwacht. Das stelle ich mir alles schon ziemlich, ziemlich spacig vor. Und also in den USA, da wo niemand lebt, vielleicht.
Bei uns.
In Deutschland.
Glaube ich auch
nicht so.
Ja, aber gerade in den USA, da brauchst du halt Reichweite. Und da ist halt die Frage, ob man das mit der heutigen Technologie irgendwie hinkriegt. Weil wenn so eine Drohne mal im Höchstfall 10 Minuten in der Luft bleiben kann,
Dann macht man halt Solardinger drauf oder Brennstoffzellen rein.
Das Problem ist, so Solarpanels, die wiegen halt was und was halt die Reichweite von so einer
2015
Drohne.
Ist noch lange hier.
Ja. Abgesehen davon, bis dahin gibt es den Amazon Howitzer Express. Ja. Der funktioniert bestimmt in Deutschland, weil mit Langstreckenkanonen kennen wir uns auch.
Langstreckenkanonen, da waren die Deutschen immer.
Die dicke Bertha von Amazon. Wurde das ganze Drohnenthema wurde einfach super parodiert, mal wieder vom Postillon,
der gesagt hat. Das heißt, schießen die dann die Pakete?
Oder? Genau, ja. Und die kommen dann aber auch in perfektem Zustand bei dir an. Ja, also wir haben hier
und du fängst die wie ein?
Die landen direkt, also ein dumpfer Knall an deiner Haustür signalisiert dir, dass deine Lieferung da ist.
Ja, oder alternativ, das nicht mehr vorhanden sein, deine Haustür.
Ja, genau.
Die schießen dir dann quasi ins Wohnzimmer.
Ist gut. Ja? Das geht bestimmt auch richtig schnell.
Am coolsten fand ich auch die Geschichte, bei Bestellungen über größere Distanzen werden Pakete so lange von Amazon-Verteilungszentrum zu Amazon-Verteilungszentrum geschossen, bis das entsprechende Ziel erreicht ist.
Das finde ich sehr gut.
Das ist gut, da kann man sich dann mal Eier liefern lassen. Oder
oder irgendwelche Ming-Vasen.
Ach, großartig.
Wird super gut funktionieren.
Ja, ist lustig, da gab es auch noch so ein Bild von der Titanic, so von wegen, erste Lieferung mit
komplettes Haus zerstört.
Ja.
Ja.
Kannst du mal verlinken.
Jo.
Ja, sehr gut, ne? Also, und die CT hat auch gleich getestet, wie die Heftlieferung irgendwie mal aussieht mit so einer Drohne. Die haben sich total gefreut, dass sie irgendwie Erste sind. Dass sie das schon machen. Alle anderen reden auch drüber, die machen das schon. Sehr gut. Also eigentlich wollen das alle.
Ja, und du, Ingo, du hast ja auch verlinkt, Frage, dass, genau, dass DHL das ja auch testen will. Ich glaube echt, bei DHL würde es so nach dem Motto laufen, ja, das ist keine offizielle Packstation-Adresse. Können per Drohne nur an Packstationen liefern.
Oder so. Die fliegt schon über dir. Du siehst schon das Paket.
Genau, aber sie fliegt weiter.
Und dann sagt sie, keine Erlaubnis.
In Wirklichkeit ist es dann plötzlich so, dass du dann irgendwie durch die Straßen läufst und dann
rennst
der Drohne hinterher.
Wahrscheinlich ist es dann halt wirklich so, nachts fängt dann plötzlich die Packstation an abzuheben und dann ist es kein Einzelstück so oder kein so Monolith, sondern die Packstation besteht einfach aus lauter Drohnen, die sich dann später wieder zusammenbauen und dann kriegen sie es nicht hin und dann ist die Packstation für immer wieder blockiert, weil irgendwie eine Drohne es nicht geschafft hat.
Oder ja, so. Oder weil du gerade nachts erwähnt hast, wahrscheinlich wird es dann das erste in der Schweiz geben, ja, und dann wird es im deutschen Grenzgebiet wieder Nachtflugsverbote für Amazon-Drohnen oder so.
Okay. Ja, also...
Die machen zu viel Krach.
Ja, also es ist eine ganz nette, nerdige Idee, aber ich sehe da jetzt gerade keinen großen Nutzen, weder kommerziell noch irgendwie schnellere Lieferung oder sonst irgendwas.
Hätten doch einfach auch SpaceX machen sollen oder so.
Nicht ja, oder irgendwie, die hätten doch irgendwie, wie heißt denn dieses Ding? Hypercube? Nee, Cube.
Loop.
Hyperloop? Hyperloop, genau. Hyperloop.
Ja, ist ja auch
Elon Musk. Sie hätten doch einfach Pakete über Hyperloop verschicken können. Das wäre doch viel besser hier so. Brauchen wir keine Drohnen mehr?
Ja, sie bauen dir die Hyperloop kurz mit den Drohnen zu dir hin und dann schicken sie das Paket dadurch.
Genau, dann kannst du sagen, hey, hier, du hast einmal so Transportlief, also irgendwie einmal Versandkosten von ein paar hunderttausend Euro, aber dann liegt dir so eine Hyperloop im Wohnzimmer. Also und dann kannst du sagen,
direkt hey. Luftpost, Rohrpost ja. Zu dir nach Hause. Genau, die sollen einfach so ein Rohrpost-Dateisystem machen. Das finde ich gut.
Ich meine,
Rohrpost-Dateisystem?
Ja, das Rohrpost-Dateisystem. Rohrpost-FS.
Rohrpost as a Service. Alles klar.
Ja. Nee, aber das wär's doch. Also ich meine, zu uns zu Hause liegt ja eh schon Gas und Strom und alles. Warum nicht eigentlich noch so ein Luftdings, wo einfach die Teile rausfallen, die du bestellt hast.
Ich meine, man könnte das ja auch so machen wie bei dem Google 1. April Dings mit dem Internetanschluss. Du hast dann einfach so Rohrtaucher, die schieben dir das einfach das Klo hoch. Die schwimmen da an der Kanalisation und haben dann einen riesenlangen Pfropfen und dann kommt irgendwie dein Prime-Paket aus dem Klo.
Ja, aber das ist halt gerade hier so Project Loon mäßig. Ja? Also du bestellst eine Website und sie kommt dann mit der Drohne
das ist auch wieder
auf Diskette.
Nicht schlecht, für die weißen Flecken.
Ja.
Ja. Apropos, bei meinen Eltern gibt es vielleicht in zwei, drei Quartalen richtig schnelles Internet.
Richtig schnell, so
mit Rohrpost?
Ja. 1000er DSL.
Nee, also sie haben ja jetzt 400er DSL.
Mhm.
Ja,
mhm.
Genau. Mhm. Und da hat jetzt irgendein Provider gesagt, sie bauen jetzt aus auf irgendwie 30.000. Das wäre dann richtig schnell.
Ja, ist auch sehr lustig.
Ja.
Ja.
Dann hängen meine Eltern deine Eltern ab.
Ja, definitiv. Ist ein Problem. Aber ja. Da fällt mir noch was ein.
Du buddelst selber und legst ein Kabel.
Nee, das Kabel kann man ja per Rohrpost legen lassen. Oder per Drohne.
Oh, ja.
Es wäre natürlich cool, wenn du irgendwie sagst, hey, hier immer Glasfaser und dann hast du einfach einen Haufen Drohnen mit Solar und die bleiben immer in der Luft und dann...
Aber das könntest du ja dann auch durchs Klo ziehen.
Ja. Ja, gut. Genau. Mhm.
Also auf jeden Fall schnelles Internet und mehr Drohnen. Auf jeden Fall. Viele, viele SMS können dein Telefon zum Abschluss bringen.
Viele, viele Pakete und viele, viele SMS.
Naja, also viele Pakete können auf dein Telefon stürzen.
Genau.
Aber viele SMS lassen es
abstürzen. Das wäre mit so einem Nokia-Telefon zum Beispiel nicht passiert. Ja, wenn da die Pakete drauf landen, gehen ja alle kaputt, aber das Nokia lebt weiter. Ja, es war demnächst das DevCamp 2013 in Bukarest, soweit ich sehe. Und da hat ein freier IT-Security-Analyzer mal demonstriert, dass er herausgefunden hat, dass man anscheinend irgendwie, wenn man ein Google Nexus Smartphone hat, und es muss tatsächlich ein Google Android Device sein, gerade so Nexus 4, Nexus 5, dass man dem mit sogenannten Flash-SMS sozusagen den Service entziehen kann, indem es dann irgendwann abstürzt und rebootet. Dazu die Info kurz, was ist eine Flash-SMS? Das ist ein spezieller Typ SMS, nämlich der, also Class 0 SMS oder Class 0 SMS, die direkt vom Handy angezeigt werden sollen, also die nicht irgendwie in der Inbox nur landen sollen, sondern die werden direkt angezeigt und verfallen danach. Also man kennt das zum Beispiel, wenn man sich neu in ein Netz einbucht, eine neue SIM-Karte oder so bekommt, dann kriegt man irgendwann so eine Flash-SMS, wo dann drin steht, ihre Nummer ist, als ob man das nicht gewusst hätte, ja, aber danke für diese SMS. Und dummerweise gibt es anscheinend in den offiziellen Android-Images oder denen, die Google eben in dem Nexus 4 und dem Nexus 5 benutzt, den Bug, dass diese Flash-SMS total modal angezeigt werden und wenn man davon einfach viele schnell an das Device schickt, dann kommt das irgendwie nicht mehr raus und dann stürzt irgendwann die Messages-Applikation ab und dann rebootet irgendwann das Device.
Das könnte man eigentlich verbieten. Kann man nicht einfach sagen, ich will zwar Internet auf dem Telefon, aber ich will keine SMS?
Ich kann mir das gut vorstellen. Aber
technisch wäre das mit Sicherheit möglich, aber warum sollten sie es tun? Das ist immer noch eine Cash-Cow für die Betriebe.
Wobei ich glaube, das geht insofern ja nicht, weil SMS ist ja ein notwendiger Nebendienst von GSM zumindest gewesen. Also dass man SMS-Nachrichten verschicken kann, also selber Text verschicken kann, ist ja eigentlich ein Abfallprodukt. SMS wurde ja eigentlich für was ganz anderes, nämlich gerade für Konfiguration und Provisioning eigentlich ja erdacht, soweit ich mich erinnere.
Ja.
Interessant ist natürlich, wir hatten es in einer der letzten Folgen davon, dass die SMS-Usage irgendwie total zurückgeht. Das wird jetzt im Bulk, wenn Google den Bug nicht recht schnell fixt, wird die Zahl wieder hochgehen. Ja. Fehlt nur noch, da kenne ich mich jetzt persönlich nicht aus, was man alles braucht, um so eine Class Zero SMS verschicken zu können. Der hat hier irgendeine kreblige Windows-Software, irgendwas in seinem Ding oder irgendein Web-Client.
Also da gibt es mit Sicherheit irgendwas. Ich glaube, so ein normales Mobiltelefon kann das nicht. Nee, oder jedenfalls nicht so ohne weiteres.
Und das Tollste ist, dass es halt einfach wieder Android so. Es gibt im Google Play Store, Google Play, eine App, die heißt Class Zero Firewall und die kann man sich installieren und die sorgt
dann
dafür.
Das ist
so wie unter Windows früher, okay, Virenscanner, alles klar. Mann.
Ja. Ja, ist halt auch irgendwie, also diese Flash-SMS finde ich halt auch generell ziemlich creepy, weil die werden dir halt, du kannst dich dagegen halt auch generell nicht wehren. Das ist so ein definiertes Verhalten, dass dein Handy das einfach anzeigt und wenn du es dann wieder wegdrückst, dann findest du die nicht mehr.
Mhm.
Ja.
Ja, das ist so fail auf vielen Ebenen überhaupt. Also das machte wahrscheinlich damals Sinn und für die ganzen Hintergrund-SMS, also die man gar nicht bekommt, okay. Und dann haben sich halt ein paar von den Architekten von dem Netz das damals so ausgedacht, dass das voll Sinn macht.
Vieles, was sie sich ausgedacht haben, macht so viel Sinn.
Ja.
Ja. Okay.
Okay. Aber es rockt nicht so.
Es rockt nicht so. Im Gegensatz zu RocksDB.
Was ist RocksDB?
RocksDB ist ganz interessant. Das ist ein Fork von Googles LevelDB Storage Engine. Also das ist so eine C-Library, für die es auch diverse Wrapper für andere Programmiersprachen gibt. Mit der man mehr oder weniger einen Key-Value-Store in Memory herstellen kann, aber auch quasi persistiert. Das heißt, die Dateien, also du kannst auch auf Dateien schreiben. Und RocksDB ist jetzt so ein Fork davon von Facebook, weil die wollten irgendwie so LevelDB einsetzen, haben da ein bisschen rumgebenchmarkt und dann ist ihnen plötzlich aufgefallen, dass für ihre Use Cases LevelDB gar nicht so der Reißer ist, weil das relativ hohe Latenzen irgendwann hat. Bei Datensätzen, die größer sind als der verfügbare Arbeitsspeicher. Das heißt, wenn du halt irgendwie dein Zeug nicht mehr in Memory halten kannst, dann wird es irgendwie blöd. Mhm. Darum haben die jetzt RocksDB gestartet und haben da so ein bisschen an der Storage Engine rumgepatcht und das scheint deutlich besser zu performen. Was ich ganz cool finde eigentlich. Also ich habe mir LevelDB von der API mal von einer Weile angeguckt und es ist halt so relativ simpel. Du hast irgendwie die Möglichkeit, zumindest in der C-API so Vergleicher so Funktionen zu schreiben, um Sachen irgendwie zu sortieren. Aber im Endeffekt hast du halt so ein Put, du hast ein Get, ich glaube ein Delete hast du noch. Und du hast halt irgendwie die Möglichkeit, dir Ergebnisse sortiert nach einem bestimmten Kriterium zurückzugeben. Aber es ist halt schon so ein relativ simpler Key-Value-Store. Wo es dann, glaube ich, interessanter wird, ist halt als Backend für komplexere Datenbankgeschichten. Also ich weiß, dass es zum Beispiel auf LevelDB basierte Backends für, ich glaube, für React sogar. Ich glaube auch, es gibt Storage-Backends für MySQL, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, die auf LevelDB basieren. Aber für so Geschichten ist es halt ganz interessant und da könnte es halt irgendwie, könnte RocksDB halt auch ganz cool für sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern die das kompatibel auf dem API-Layer halten oder halten wollen. Weil sonst könnte man ja prinzipiell sagen, okay, dann ersetzt man halt in den Use Cases, wo es Sinn macht, LevelDB durch RocksDB. Schauen wir mal. Aber sieht auf jeden Fall interessant aus, ist auf GitHub, kann man sich mal angucken, ist halt momentan nur so ein C-Gedöns. Die ganze Infrastruktur, die man so bei LevelDB momentan hat, mit irgendwelchen Ruby und Node und sonst irgendwas Rappern außenrum, die fehlt halt momentan da. Ja.
Wieder eine Datenbank, die man mal angucken kann.
Genau, kann man mal angucken.
Wenn man noch nicht genug davon aufgesetzt hat und damit rumgespielt hat.
Ja, also wie gesagt, das ist ja nichts, was man aufsetzen muss, sondern das ist halt irgendwas, was als Library in eine Applikation reingelinkt wird. Ja.
Nicht nur die PlayStation ist irgendwie über 2 Millionen Mal verkauft worden. Ich meine, okay, ein bisschen schneller, aber auch 2 Millionen Raspberry Pis sind verkauft worden.
Mhm, genau.
Ja, super Sache.
Zwei davon habe ich gekauft.
Zwei von den Millionen.
Genau, ich bin das Millionstel. ja, aber es ist ziemlich cool und für das, dass es am Anfang irgendwie gar nicht so danach ausgesehen, also zumindest aus meiner Sicht raus, gar nicht so danach ausgesehen hat, dass es so erfolgreich wird, ist es doch ziemlich cool gelaufen. Und ich denke, viele Bastelprojekte sind mit sowas erst möglich geworden und ich meine, klar, jetzt, da es den Raspberry Pi gibt und der einigermaßen erfolgreich ist, gibt es halt auch leistungsfähigere Alternativhardware, aber die Frage ist, ob es die halt auch geben würde, wenn dieses Vorreiterprojekt da nicht den Weg für geebnet hätte.
Ist ja die klassische Henne-und-Ei-Frage und ich glaube, das ist sehr, sehr gut, also das ursprüngliche Ziel von Raspberry Pi haben sie ja auf jeden Fall erreicht, dass sich mehr Leute wieder mit IT auseinandersetzen, basteln, genau.
Das, was früher die Leute, die sich einen Computer gekauft haben, irgendwie gemacht haben. Weil,
was man machen musste.
Ja, genau, du mit deinem 486er da oder so. Heutzutage können die Kids ja sowas alles nicht mehr.
Ja.
Ist ja so eine fette Blackbox da. Dann
ja, es ist selbst so, wenn man irgendwie Software entwickelt, welcher Softwareentwickler, der heute irgendwie was auf sich hält, ist denn noch, oder welcher
kann denn noch eine Batterie in seinem Laptop wechseln?
Ja, nicht mal eine Batterie in seinem Laptop wechseln. Das geht ja bei den meisten noch. Aber keine Ahnung, weiß, wie irgendwie einfache Hardware funktioniert. Weil moderne Computer, die sind halt auch irgendwie so komplex, dass du das halt nicht mehr irgendwie in deinen Kopf reinkriegst, wie das funktioniert so im Großen und Ganzen. Mhm. Da ist es halt auch ganz cool, dass man halt sagen kann, ja, okay, du hast jetzt hier mal GPIO-Pins und mit denen kannst du machen, was du willst. Mhm. Und da kannst du irgendwie mal Hardware programmieren und findest mal raus, wie du irgendwelche Lämpchen oder irgendwelche Motoren oder sowas ansteuern kannst. Und für sowas ist es schon ziemlich cool.
Genau, für allem für die Leute, die heute im Studium nur Java sozusagen kennenlernen, weil häufig danach hört es dann halt auch schon auf.
Jo.
Und dass man dann den Leuten mal zeigen kann, okay, du musst nicht für alles immer eine JVM hochfahren, wenn du mal hier einfach nur an einem Pin immer den Kontakt immer mal wieder schließen, öffnen willst, um eine LED zum Blinken zu bringen.
Ja, und das Ding ist halt auch, dadurch, dass es dass dieses Teil diese GPIO-Pins hat, die man dann über ein definiertes Interface ansprechen kann, da kann man halt auch sagen, okay, du musst jetzt nicht unbedingt C können, um das auf dem Microcontroller zu machen, sondern du hast da ein Standard Linux drauf, du kannst es irgendwie, da kannst du webbasierte Software drauf laufen lassen oder was auch immer, wo du sonst Bock drauf hast und du kannst halt auch in irgendeiner Hochsprache, wie jetzt irgendwie Python oder Ruby oder zur Not auch Java, ja, wobei wird halt dann mit dem RAM ein bisschen schwierig, aber da gibt es bestimmt JVMs, die da drauf
laufen. Da gibt es spezielle JVMs dafür.
Ja. Jedenfalls kann man da zumindest mal sagen, okay, selbst wenn du diese ganzen Kenntnisse mit C und so weiter nicht hast, dann kannst du trotzdem ein bisschen Hardware programmieren oder so mit der Umwelt interagieren. Und dafür ist es eigentlich schon ziemlich cool.
Genau.
Ich hatte das mal vor einer Weile als Thema notiert, könnte ich mal kurz ansprechen. Ich habe mich mal ein bisschen drüber informiert, wie das denn ist, so ein Raspberry Pi zu einer Wetterstation umzubauen. Wenn ich jetzt meine Notizen finde, dann
kannst du das mal verlinken.
AirPies heißt das ganze Teil, heißt das Teil. Das ist so eine britische Initiative und da kann man so, sich so einen Bausatz kaufen und das ist dann so ein Shield für den Raspberry Pi, den setzt man oben drauf und da hat man dann irgendwie Luftfeuchtigkeitssensoren, Temperatursensoren, CO2, Kohlenmonoxidsensoren und da gibt es dann irgendwie eine Software dazu, die ist auch irgendwie webbasiert. Und da kann man dann mehr oder weniger seine Umgebungsdaten von Dingen oder von irgendwelchen Räumen oder monitoren. Von irgendwie, ja, kann man monitoren und dahin senden lassen. Fand ich ganz cool so. Die haben ihren Code irgendwie auch auf GitHub. Fand ich ganz nett. Allerdings war das noch ziemlich teuer und, glaube ich, auch ausverkauft. Ja, $90 kostet es momentan.
Das ist schon cool, was man mit diesen ganzen Raspberry Pis mittlerweile alles anstellen kann.
Also das Ding ist, auch das Platinen-Layout und so von diesem AirPies ist Open Source. Das heißt, wenn man irgendwo jemanden hat, der einem so eine Platine ätzen kann und irgendwie, wenn man an diese Bauteile so rankommt, dann kriegt man das Zeug eigentlich auch, wenn man es einzeln kauft, relativ günstig. Was ich ganz nett finde. Dann haben wir das auch mal angesprochen. Also ja. Mit so einem Raspberry Pi kann man relativ viele coole Sachen machen.
Dann herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an die Raspberry Pi Foundation, die da
ist auf jeden Fall ein cooles Device.
Übernommen haben.
Also mittlerweile, ich habe ja vor ein paar Monaten mal berichtet, mittlerweile läuft der Media Center PC, den wir daheim rumstehen haben, der läuft stabil mit OpenELEC. Da funktionieren mittlerweile auch Updates und so. Was man nicht machen darf, ist das Ding zu übertakten, weil sonst geht die das Filesystem auf der SD-Karte kaputt, aus irgendwelchen Gründen.
Man darf ihn nicht zu hart übertakten.
Man
muss ein bisschen den Turbo rausnehmen.
Genau. Im Rahmen geht.
Also ich habe ihn vielleicht zu hart übertaktet, ich habe es jetzt dann nicht mehr probiert. Aber es läuft.
Genau, also ich habe mittlerweile auch mein Raspberry Pi mit dem OpenELEC im Einsatz. Das ist ganz okay, könnte ein bisschen flüssiger gehen. Also auch das Übertakten hat nicht viel gebracht. Also es hat Probleme mit der Kombination aus Full HD mit DTS. Das gibt es auch einige Posts, die das dokumentieren, dass das halt einfach dann nicht mehr zusammengeht, weil er für das Videoformat, also für den Videocodec, kann er halt natürlich über die Hardware laufen lassen, aber das DTS-Audio muss komplett CPU-based laufen.
Was du da brauchst, ist einen Receiver hinten dran, bei dem du DTS-Pass-Through machen kannst, quasi, dass der das DTS-Signal 1:1 über den HDMI durchreicht. Da funktioniert es dann wieder.
Genau, aber, also der muss es einfach nur rausschießen, nicht selber decoden.
Genau.
Dann kommt der Raspberry Pi damit klar. Ich habe persönlich noch zu einer gewissen Zeit habe ich irgendwie aus einem Projekt heraus irgendwie ganz viele solcher Developer-Boards gesammelt. Ich habe noch irgendwie 3-4 verschiedene, auch Android-taugliche Boards, die ein bisschen leistungsfähiger sind. So ein Odroid-Board habe ich unter anderem noch und ich glaube, ich werde das in Zukunft dann doch da drauf laufen lassen, weil wäre auch cool, wenn das Ding Videos zum Beispiel flüssig abspielt, während es im Hintergrund die Library neu indiziert oder so, weil das klappt auch noch nicht so wirklich einwandfrei.
Ja, was bei mir gerade so ein bisschen ein Problem ist, ist, dass der die Library dadurch, dass der nicht besonders oft und lange an ist, muss ich dann immer manuell die Library refreshen und da ist es meistens schneller, dann direkt auf dem Filesystem vom Fileserver rum zu browsen, was halt so ein bisschen unbequem ist. Das funktioniert zwar mit der iOS-App ganz gut, aber wenn man da irgendwie mit einer Fernbedienung am Fernseher rummacht, dann ist es ein bisschen nervig, da irgendwie erst dazu.
Das finde ich zum Beispiel wieder am Raspberry Pi sehr cool, dass es eben über HDMI, CEC oder CEC, HDMI, wie auch immer, bei Samsung heißt das dann AnyNet Plus, dass ich komplett mit meiner Fernseher-Fernbedienung auch den Raspberry Pi, also auch das steuern kann. Das finde ich super neat.
Das ist super. Ich muss ja, also vor 2 Wochen nach unserer Testing-Sendung hat der Marc seinen Fernseher bei mir daheim abgeliefert, weil der hat den ja loswerden und hat den meiner Freundin verkauft. Und der Fernseher kann das, glaube ich, noch nicht mit dem Durchreichen. Was wir allerdings haben, ist so ein FLIRC, Das ist ganz nett. Das ist so ein USB-Nupsi. Den steckt man irgendwie in den Computer rein. Da gibt es dann irgendwie Mac-Software und Windows-Software und Linux, glaube ich sogar. Und dann kann man da halt einfach sagen, hey, wenn ich jetzt in meiner Fernbedienung diese Taste drücke, dann löst doch mal bitte diese Taste auf einer Standard-Tastatur aus. Und damit kann man dann schon relativ bequem das Ding steuern, weil man halt irgendwie beliebige Fernbedienungen, beliebige Infrarot-Fernbedienungen drauf programmieren kann. Das ist ganz nett.
Flydie?
Ja.
Bügeleisen. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst.
tatsächlich ist es jetzt ist schon so ein bisschen ältere News, ist noch vom Oktober, aber die hat es bis jetzt nicht in die Sendung geschafft, weil ich ja erst war unsere Testing-Sendung und letzte Woche war ich ja krank und so. Scheinbar gibt es jetzt immer wieder Fälle von
Bügeleisen.
In die Mikroelektronik mit reingelötet wurde, die versucht dann über offene WLANs deine Rechner zu hacken und irgendwie Internetzugang zu bekommen, um zum Beispiel mit einem eingebauten Mikrofon Sachen abzuhören oder irgendwie dein Spam zu verschicken oder sonst irgendwas.
Ja, denn erfahrene Spammer wissen, wo ein Bügeleisen glüht, ist ein offenes WLAN nicht weit. Ja,
ja.
Also.
Ja, tatsächlich ist es halt so, dass dieses Teil irgendwie versucht, WLANs im Umkreis von 200 Metern, was schon ein ganz schönes Stück ist.
Ja, das ist eine fette Antenne und.
ist eigentlich keine richtige News, aber ich fand es einfach so skurril, dass ich es irgendwie mal reinbringen musste.
Die Russen, aber, die toppen immer alles.
Aber irgendwie Bügeleisen, ja, das scheinen tatsächlich chinesische Importe zu sein, dass halt dann die Chinesen versuchen,
die Chinesen versuchen, die Russen zu hacken mit Bügeleisen.
Hacken mit Bügeleisen.
Oh nein.
Ja.
Hacked via Bügeleisen. Sehr gut. Okay.
Genau.
Lustige Sache.
Hack the Iron.
Homebrew unterstützt jetzt Brewfiles. Was sind Brewfiles? Also Homebrew ist ja dieses
Das ist mehr oder weniger halt so ein Paketmanager.
Für
macOS, genau. Also das, was halt in Linux schon eingebaut ist, das ist halt so.
Also so wie apt und co plus.
Ja, mit Abzügen, weil viele der Sachen doch dann kompiliert werden. Also man kann es vielleicht eher vergleichen mit den BSD-Ports oder sowas. Oder
mit Gentoo.
Oder Portage bei Gentoo, genau. Mit sowas kann man das eher vergleichen. Ist ein System, das ist in Ruby geschrieben und in der Ruby-Welt, da gibt es ja so Gedöns-Files. Also es gibt irgendwie Gem-Files in Bundler, wo du halt irgendwie reinschreibst, welche Ruby-Gems du für ein Projekt installieren willst und so weiter. Und sowas ähnliches ist ein Brew-File. Das kannte ich bis jetzt noch nicht. Dieses Feature ist scheinbar auch relativ neu. Aber da kannst du halt letzten Endes spezifizieren, welche Software du installieren willst, so, und kannst es halt versionieren und das zum Beispiel über, so wie ich das halt mache, ich habe so ein System mit irgendwie einem Git-Repository im Hintergrund und einem Bootstrap-Skript und dann kann ich halt im Endeffekt meine Umgebung, die ich so auf meinen normalen Rechnern am Laufen habe, die kann ich halt über Git versioniert an Rechner verteilen und wenn ich irgendwo eine neue Software installiere, dann kann ich halt auch sagen, ja gut, ich lasse einfach ein Skript laufen und dann ist die auch auf allen anderen Rechnern wieder drauf.
Also du kannst halt dafür sorgen, genau, dass auf allen Rechnern, die du im Einsatz hast oder die du da kontrollierst,
genau,
dass du da immer den gleichen Stack am Laufen hast, dass du nicht aus Versehen irgendwie auf deinem Notebook zum Beispiel mal irgendwie eine ältere Version von irgendeinem, wie heißt das, Recipe? Ne? Bei Homebrew sind das Recipes?
Genau, bei Homebrew, es sind, glaube ich, Recipes. Wenn du es installierst, ist es, glaube ich, eine Bottle. Das ist ja dieses
Genau, eine Bottle, danke.
Ja.
Genau. Ich wollte gerade aus Versehen fast schon Port sagen, weil ich habe es ewig lang Mac-Ports benutzt und war super happy damit, weil es hat nie Probleme gemacht. Und musste jetzt bei dem, dass ich vor kurzem alle meine Sachen auf Homebrew umgestellt habe, weil zusammen verwenden ist ja nicht so knorke, musste ich leider feststellen, ich benutze ein spezielles Framework, einen speziellen Port, der geht leider nur unter Mac-Ports. Also der Port unter Homebrew ist irgendwie kaputt. Das liegt aber höchstwahrscheinlich an dem Port selber oder an der Software selber. Das ist das MLT, das Media Loving Toolkit. Und das ist der letzte Krepel, aber ich brauche es für ein Projekt. Ich habe es mir mal irgendwann ans Bein gebunden und seither brauche ich das auf jedem meiner Rechner, wo ich arbeite. Traurig, aber naja.
Ja. Ja, jedenfalls finde ich das ganz nett, weil dann kann man halt einfach sagen, hey, ich habe hier ein Brewfile und ich habe es bis jetzt noch nicht im Einsatz. Ich werde das demnächst mal machen, dass ich, wenn ich mal irgendwo dann, keine Ahnung, mal einen Clean Install von dem Rechner oder sowas habe, dass ich dann halt mit geringster Downtime meine Arbeitsumgebung wieder am Laufen habe. Und das ist halt eigentlich die meiste Zeit ist halt schon Interaktion mit dem Computer und jetzt überlegen, ja, was muss ich denn jetzt noch nachinstallieren und dann will ich irgendwas tun und dann merke ich, oh, ich habe vergessen, dieses Paket zu installieren und da muss man es wieder nachinstallieren und sowas zu automatisieren und sowas irgendwie versionierbar zu machen, ist halt schon ziemlich cool und da finde ich das ganz nett, dass das Homebrew jetzt auch kann. Jo, habt ihr schon von den neuen USB-Steckern gehört?
Schon wieder neue? Hatten sie nicht mit USB
3 sie sind bestimmt nicht, schon wieder nicht selbstzentriert. Ne? Die können doch, nur nix.
Doch, das ist ja gerade das Tolle daran. Also das soll jetzt in Zukunft, es gibt noch keinen definierten, das sind USB 3
genau.
Stecker, ja. Die du gerade da gezeigt hast. Es gibt noch kein definiertes Layout, wie dieses Ding aussehen soll. Allerdings soll es den nächsten Type-C-Stecker und eine dazugehörige Buchse für USB geben, die an so ein bisschen an dieses Apple Lightning angelehnt ist, sodass man jetzt kommt, es ist egal, wie rum man es reinsteckt, es funktioniert.
Und okay. Ist es dann noch magnetisch? Dann haben sie mich.
Ich weiß nicht, ob es magnetisch ist. Davon habe ich jetzt in einem Artikel nichts gelesen. Das ist alles auch sehr vage gehalten, aber da scheint es Arbeiten daran zu geben, einen USB-Stecker zu designen.
Aber die sind ja dann nicht abwärtskompatibel.
Nee, sind sie nicht. Aber das
da gibt es ja bestimmt wieder ganz viele Adapter dann dafür. Hammer hat gesagt, wir müssen mal wieder ein paar neue Adapter verkaufen.
Ah, und dann hast du demnächst an den Laptops irgendwie zwei verschiedene USB-Buchsen oder was?
Nee, soweit ich das verstanden habe, ist das doch erstmal nur für den Type-C, also für den kleinen Anschluss an, also der Type-C wird ja deswegen gebaut, der soll noch kleiner sein als Mikro, soweit ich verstanden habe, damit noch kleinere Geräte überhaupt möglich werden, weil halt der Stecker bisher immer für eine gewisse Mindestgröße eines Gerätes verantwortlich
ist. Dann ist es halt so, dann hast du halt, ich meine, wir haben jetzt auch schon irgendwie inkompatible Formate, wir hatten eine ganze Zeit lang Mini-USB, dann war es irgendwie nicht mehr klein genug, da hatten wir Mikro-USB.
Jetzt setzt sich Mikro gerade durch.
Das heißt, jetzt wird es wieder Zeit, einen neuen Standard rauszubringen, ja?
Aber es darf
nie einer
weit
genug verbreitet sein, ne?
Oh, nee. Also, ich hätte jetzt mal irgendwie gesagt, dieses Mikro muss jetzt doch mal irgendwie 5-6 Jahre halten, bevor wir irgendwie.
Ja, ich finde es halt jedes Mal nervig, dass, wenn ich so einen scheiß Stecker habe, dass ich den jetzt immer falsch rum versuche reinzustecken.
Das stimmt.
Und mindestens zweimal drehen muss, weil beim ersten Mal verkannte das sich dann vielleicht und war eigentlich richtig rum drin.
Das stimmt. Also, selbst bei dem Micro-USB, den drehst du auch immer noch falsch rum.
Das sollte eigentlich auch mit den Ports am Rechner passieren. Da gab es ja mal so einen Prototyp, wo dann je nachdem, wo sich dann der Stecker der Dose anpasst. Ich glaube, das ist nie irgendwie in Serie gegangen.
Ja, das ist auch zu teuer.
Er ist wahrscheinlich auch viel zu fehleranfällig, so ein Teil. Und zu teuer in der Produktion und so weiter. Aber ich finde, also das ist halt, USB ist wirklich eine coole Sache, aber die Stecker nerven halt.
Ja.
Wobei in Zukunft, es gab ja auch mal eine Spezifikation für USB über Wi-Fi, also über irgendwie Near-Field Communication. Vielleicht ist das dann die Zukunft, dass man dann sagt, scheiß auf die Kabel, verbrennt alle Kabel. Große Kabelverbrennung. Und dass man dann sagt, ja,
genau,
okay.
Wir haben doch schon Bluetooth, das macht demnächst alles Bluetooth.
Yeah, 10 Gigabit über NFC, USB, Layer.
Genau.
Ja.
10 Gigabit über deine Mutter. Bam. Aber, also fände ich gut. Eigentlich ist mir gerade aufgefallen,
ja, dass also unter der Voraussetzung, dass endlich mal einen komfortablen Stecker designen. Mhm. Also der beste Stecker war aus meiner Sicht immer noch der Mini. Dem hast du von außen immer angesehen, ob du ihn gerade richtig oder falsch rum reinsteckst.
Ja.
So, dem Mikro siehst du es nicht wirklich an und dem anderen halt leider auch nicht, weil es ja nur, also nicht so leicht zumindest.
Mhm.
Naja.
Ja, aber dann musst du ja wenigstens danach dann 10 Jahre halten. Du stehst immer vor deiner Kiste mit den ganzen Kabeln und denkst, scheiße, welches brauchst du jetzt dann wieder? Ja, es ist irgendwie ätzend für das Telefon X das, für das Telefon Y dieses, für das Tablet das und für deine Bluetooth-Tastatur aber wieder ein anderes.
Du hast ein Kabel für deine Bluetooth-Tastatur?
Ja, klar.
Warum?
Um die zu laden.
Ach so, na ja, gut, wenn du ein Laden, ja, okay. Ich habe halt da so Akkus drin, die nehme ich raus und dann stecke ich die in ein Ladegerät rein, dann stecke ich andere. Also, weil ansonsten, ich finde es bei der Tastatur immer ganz schrecklich oder bei sowas, wenn man wirklich drauf angewiesen ist, so ein leerer Akku und dann musst du deine Tastatur jetzt anschließen, damit du damit weiterarbeiten kannst, das ist irgendwie ein bisschen blöd.
Ja, was auch immer. Also du hast irgendwie ganz, ganz viele Kabels, die sich alle verheddern und eigentlich hast du immer das Falsche in der Hand und das nervt so, die könnten sich doch jetzt mal irgendwie alle einigen und dann das bitte auch die nächsten 10 Jahre behalten, weil ich habe keine Lust, schon wieder einen neuen Standard und schon wieder eine andere Kabeldings zu haben. Es nervt.
Also ich muss ja sagen, ich habe gar nichts, ich habe eigentlich so gut wie keine so Standard also so USB-Geräte, die so einen Mini- oder Mikro-Stecker haben. Habe ich kaum. Also
weil du ein Apple-Haushalt bist.
Lass mich mal kurz nachdenken. Ich habe einen Mini-USB-Lautsprecher, so einen Lautsprecher mit eingebautem Akku, den lädt man. Und ich habe so einen auch noch Mini-USB, so einen Ersatzakku für mein iPhone. Ja. Das war's eigentlich, glaube ich.
Wenn du jetzt noch ein Android-Tablet hättest oder andere Geräte, hast du halt wieder diese Micro-USB und es ist,
wobei, also da muss ich halt sagen, da ist der Lightning-Stecker im iPhone doch deutlich besser. Also, weil da ist es halt egal, wie rum ich ihn reinstecke und der ist halt irgendwie stabil und der geht leicht rein und verhakt sich nicht komisch.
Ja. Der Lightning-Stecker ist total super.
Ja.
Also ich habe da leider immer noch so einen Zwang, dass ich das Kabel richtig rum reinstecken will. Ja, also gerade, ich habe mir so Amazon Basics Kabel gekauft, weil die von Apple einfach schweineteuer sind. Und also das erste meiner Lightning-Kabel ist, glaube ich, nach 3 Monaten durchgescheuert gewesen. Und das geht einfach mal gar nicht in Ordnung, was Apple da abliefert. Naja, und kostet halt auch viel zu viel. Ne? Ich habe mir so Amazon Basic Kabel gekauft. Und die haben halt dummerweise auf der einen Seite des Steckers so einen Amazon-Aufdruck. Und ich bin da ein bisschen visuell gezwungen und möchte dann immer, dass der Aufdruck auch vorne ist. Genau.
Also,
ja. Also dummerweise, ja, also gebe ich sozusagen den Komfort auf, dass ich das den Stecker reinstecken könnte, wie ich will. Ich muss das dann doch so und so hinkriegen, aber so prinzipiell finde ich das einfach super, dass ich nicht mehr hingucken muss, ne? Mhm.
Nee, das ist schon ganz, ganz gut so.
Und nach dem 30-Pin-Desaster, da war ja von Apple auch, das war ja auch notwendig, dass sie da mal was Cooles bringen.
Ja, das ist halt auch eine ziemlich, wie wir es bei dem Unfall mit dem Tee von ein paar Wochen bemerkt haben, das ist halt auch eine große Angriffsfläche. Das wäre wahrscheinlich mit einem iPhone 5 nicht passiert, weil da nicht so einfach mal haufenweise Feuchtigkeit reinlaufen kann.
Ja, es ist trotzdem nicht gut, dass sie sich nicht alle mal irgendwo auf irgendwas einigen und das dann einfach mal dabei belassen.
Das ist halt auch schon USB-Implementers-Forum heißt, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Forum war noch nie gut.
Genau, Forum war noch nie gut.
Ja. Genau, fast so schlimm wie Mailinglisten. Die Telekom, ach nee, du hast vorher, kommt noch irgendwie Bundler soll in Ruby gerne.
Das wollte ich eigentlich mal mit dem Marc diskutieren. Da der nicht da ist, kann man es mal kurz
dann sagen wir es einfach nur.
Kurz ansprechen. Also es gibt da in so einem Kommentar, in einem Issue von JRuby auf GitHub gibt es so einen Kommentar von einem, der Ruby Gems maintained, dass in Zukunft in den nächsten paar Jahren so die Funktionalität, die Bundler hat, so langsam nach und nach in Ruby Gems selbst mit reinfließen wird.
Dann braucht man nicht mehr die 2, sondern nur 1.
Größtenteils, oder Bundler wird dann nur noch so ein komfortabler Wrapper um die APIs rum, die einem RubyGems anbietet. Weil es momentan halt schon sehr viel macht und das soll dann größtenteils irgendwie dann wiederum in RubyGems rein. Ähnlich wie es jetzt zum Beispiel bei Node ist, mit NPM ist es ja wirklich so, da ist die komplette Funktionalität von beiden Sachen, also beiden Dinge, die in Ruby momentan 2 Stück Software machen, ist bei NPM halt in einem Stück Software enthalten, was standardmäßig halt mit der normalen Distribution der Runtime ausgeliefert wird. Und dann hast du halt so dein Standard-Stack schon dabei, was eigentlich ganz nett ist.
Ja, das ist ja auch so ein, also rein philosophisch betrachtet ist das ja so ein ewiges, so eine Pendelbewegung, ne? Also ich hab irgendwie Funktionalität, die am Anfang nicht als Kernprodukt des Frameworks oder was auch immer gesehen wird, also wie zum Beispiel RubyGems oder bei Node.js, ja, NPM. Mhm. Und das entwickelt sich dann halt natürlich dazu hin, dass es immer mehr zu einem der Kernfeatures wird und auch von allen, die neu dazukommen, so wahrgenommen wird. Also vielleicht könnte man eine Trennschärfe daran definieren, dass man sagt, okay, wenn zum Beispiel so einfache Studenten Node und NPM nicht mehr auseinanderhalten können, weil sie das alles für dasselbe halten, ja, dann hat man wohl den Zeitpunkt erreicht, okay, gut, es ist jetzt wohl nach außen hin irgendwie eins, und dann wird das auch häufig so, also dann werden Plugins, wenn man es mal so nennen will, oder Erweiterungen werden in den Core integriert, dann geht das eine Zeit lang so ganz gut. Und dann kommt irgendwie einer und sagt, ja, ich will aber Spezialfunktionalität X, oder es gibt zwei verschiedene Arten, das dann auf einmal zu machen. Ja, dann gibt es so die typischen politischen Kriege um irgendwelche Formate, wie das zu spezifizieren sei oder so. Und zack, hat man wieder zwei Plugins irgendwie rausgeschossen, oder so geht es für neuere Sachen irgendwie immer weiter. Also ein ewiges Hin und Her.
Also ich muss ja sagen, ich habe eine ganze Weile Node.js-Sachen gemacht, und da war ich dann halt schon mit NPM schon relativ verwöhnt, weil es halt sehr einfach so dieses jetzt mal Dependencies lokal installieren für ein Projekt in einer gewissen Version, ohne dass es großartige Dependency-Probleme gibt. Es war halt da relativ einfach. Dann bin ich wieder zurück zu Ruby gekommen, und da war ich halt dann sehr dankbar, dass es sowas wie Bundler gab, was mir das halt dann letzten Endes abgenommen hat. Mir ist es persönlich als Entwickler relativ egal, ob das jetzt, ob ich da jetzt ein Framework benutze, was als Basis RubyGems benutzt, oder ob das RubyGems direkt selber macht, ist mir relativ egal. Ich denke halt, wenn das in RubyGems mit drin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auf Dauer maintained wird und dass es auf Dauer irgendwie zugänglich für alle Leute wird, ist halt höher. So.
Genau.
Ja.
Also an sich
eine gute Sache, aber wie gesagt, es ist jetzt halt auch irgendwie so ein Backchannel. Das ist eine Aussage von einem in einem GitHub-Issue, vielleicht deswegen auch mit Vorsicht zu genießen, aber fände ich jetzt nicht schlimm, wenn das passieren würde. Ja,
dann
war es eigentlich schon.
Genau, kommen wir zu den guten Neuigkeiten. Die Telekom ist ja letztens verklagt worden und hat irgendwie verloren, dass sie Flatrates nicht einfach drosseln dürfen. Und deswegen haben sie sich jetzt mal kurzer Zeit entschieden, na, dann lassen wir das mit der Drossel doch. Hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Ich hätte eher gesagt, ja, dann streichen wir mal Flatrate überall raus. Aber es sieht wohl eher so aus, dass sie jetzt tatsächlich doch wieder Flatrates machen. Guter Ausgang der Geschichte, wenn das jetzt wirklich so alles so bleibt. Schauen wir mal. Also.
Ja, also ich halte das persönlich für eine nicht Nebelkerze, sondern für eine Ablenkstrategie irgendwie. Also sie machen halt so umgekehrtes FAT-Prinzip gerade, ja. Also nachdem sie vorher irgendwie ganz viel FAT gestreut haben in Richtung bald wird getroffen, vier Uncertainty in Doubt, genau, wird dann bald gedrosselt und so weiter. Also ich habe so das Gefühl, sie wollen gerade einfach nur so, also sie reden mal so rum, einfach nur, wie der Wind weht, und das ist so einigermaßen passt. Ja gut,
ich glaube, sie haben es einfach mal getestet, sind damit jetzt erstmal gescheitert. Es kann durchaus sein, dass es in ein paar Jahren wieder aufkommt, aber ich glaube, dadurch, dass sie jetzt in diesem Urteil erstmal verloren haben, und scheinen sie jetzt zumindest, steht ja ab 5. Dezember 2013 wird diese Klausel wieder gestrichen, wo sie sich diese Rechte gesichert hatten, dass sie drosseln. Finde ich eine gute Entwicklung. Also,
ja, also man
hätte ich einfach nicht gedacht. Ich hätte einfach gedacht, die stehen das jetzt hart durch und sagen, ja, scheiß drauf, dann nennen wir die Dinge halt einfach nicht mehr Flatrates, sondern irgendwie nur noch Volume-Tarife.
Ja, das hatten sie ja auch angekündigt ursprünglich davor. Das ist auf jeden, also es hieß ja, nachdem sie erst gesagt haben, ja, es wird gedrosselt, kam dann irgendwann raus, na, es wird auch immer Flatrates geben, die echte Flatrates sind. Die werden dann nur wieder etwas mehr kosten. Mit weinendem Auge, mit, ja, wir können ja sonst das Netz nicht ausbauen und so. Und jetzt gehen sie halt wieder in die Richtung, dass sie sagen, ja, und jetzt. Also erst hieß es ja die Tage mal so, ja, okay, wir streichen auch aus den Nicht-Flatrate-Tarifen dann das Flatrate raus. Und jetzt gehen sie sogar so weit, dass sie sagen, okay, wir streichen das Drossel-Thema. Ich glaube persönlich auch, sie haben da einfach einen großen Versuchsballon gehabt. Sie haben einfach mal geschaut, was passiert, wenn wir das ankündigen. Haben gesehen, okay, wahrscheinlich die große Masse hat es nicht groß interessiert. Wir Nerds haben ein bisschen rebelliert. Die Regulierungsbehörden und so weiter, die da für den Markt zuständig sind, die haben zum Beispiel auch gar nichts getan. Ja, das Verbraucherzentralen meckern, okay, normal, damit kann ein Unternehmen wie die Telekom umgehen. Mal schauen, was in 2-3 Jahren dann passiert.
Ja, und wie gesagt, wahrscheinlich auch noch, dass sie da zumindest mal diese eine Sache verloren haben, aber die hätte man ja auch noch ausfechten können, das werden sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr tun. Danach hat ja gleich irgendeine Verbraucherzentrale angekündigt, ja, dann macht das doch auch mal bei den LTE-Tarifen, weil das ist ja auch irgendwie so ein bisschen blöd.
Ist ja irgendwie auch Internet.
Ist ja auch irgendwie Internet und ihr macht doch da, ihr sagt doch da irgendwie für die weißen Flecken und also es wäre tatsächlich meine Eltern hätten zum Beispiel LTE, aber die haben sich bewusst dagegen entschieden, weil 10 Gigabyte ist halt auch irgendwie nix, ja. Dafür musst du dann mehr zahlen.
Kommen deine Eltern über 10 Gigabyte im Monat mit 400 Kilobits die Sekunde?
Nein, aber wenn man schon schnelles Internet sich bestellt und dafür dann mehr zahlt als vorher, hätte man nicht gerne noch weniger Leistung. Und ja, wenn wir da sind, schaffen wir tatsächlich auch mal so 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gigabyte da im Monat
durchzubringen. Moment, ich dachte mir, das wäre das Versprechen vom Kapitalismus. Mehr bezahlen für weniger Leistung.
Ach so, ja.
Ich muss da was falsch verstanden haben.
Nee, das war dann halt nicht drin. Und jetzt hat die Verbraucherzentrale gesagt, dann macht das mal. Wir verschicken euch jetzt hier mal eine Aufforderung irgendwie, eine Unterlassungserklärung, das nicht mehr zu machen. Und da hat die Telekom den Stinkefinger jetzt gezeigt und sagt, na dann streichen wir jetzt mal überall die Flatrate raus aus der LTE-Geschichte. Also da lassen sie sich jetzt auch nicht erpressen. Da geht es jetzt wirklich mit harten Bandagen an der Stelle und sie sagen, nö, LTE ist halt kein richtiges Internet. Ist halt nur das, was wir euch da sagen.
Ist ja halt nur Mobilfunk aus der Dose.
Genau. Und ja, scheiß, weiße Flecken ist uns doch egal. Dann sollen die halt Kabel nehmen, sich eins buddeln oder so. Ja,
die Telekom.
Die Telekom, eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht, aber immerhin im Endeffekt doch noch halb glimpflich ausgegangen, die Geschichte jetzt erstmal.
Ich weiß nicht, von wem ich das irgendwann mal gehört habe, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber da hat mir mal jemand eine sehr gute Argumentation geliefert, warum Telcos immer böse sind. Also Banken, ja, scheiß drauf, Atomkraftwerke, Energieanbieter, alles kleine Fuckers gegenüber der Telcos, das sind die Schlimmsten von den Schlimmen.
Die Schlimmsten der Schlimmsten.
Ich weiß gar nicht. Also, ja.
Ich glaube, die sind alle gleich schlimm. Also ich meine, so Versicherer sind schlimm.
Auf der nach oben offenen Skala der Schlimmheit. Ich muss das nochmal zusammensuchen.
Diese Energiekonzerne sind genauso schlimm.
Ob ich die Argumentation noch anfühle.
Magenta-Skala.
Genau, auf der Magenta-Skala.
Auf der nach oben offenen Magenta-Skala.
Genau.
Super. Ja.
Ist alles schlimm. Telcos sind böse, ja?
Ja, Telcos böse.
Also ich meine, wenn sie verstehen würden, dass sie nur das dumme Kabel sind und dass wir sonst nichts von ihnen wollen, ja? Wir zahlen euch Geld, viel Geld auch gerne, aber ihr seid nur das dumme Kabel. Ihr macht nichts, lasst alles durch, gleich. Und macht das schön schnell. Am besten jedes Jahr immer schneller.
Managed Service und so. Also.
Ja, dann hätte ich überhaupt gar nichts gegen die Telcos. Ja, die liefern mir einfach das schnelle Internet nach Hause.
Genau. Gebt mir doch einfach ein Kabel und eine Antenne oder beziehungsweise stellt eine Antenne auf und macht dann irgendwie Internet in diese Luft und dann ist gut.
Ja.
Internet-Luftbrücke.
Und dann lasst mich in Ruhe.
Genau, Internet-Luftbrücke.
Internet-Luftbrücke.
Mach mal. Ich sag's euch, wir brauchen das, wie haben wir es genannt? Dieses Google-Land.
Loonland.
Genau, wir brauchen Loonland.
Deutsch-Loon.
Looniland.
Naja.
Ja.
Lesen wir ein bisschen was, oder? Würde ich sagen. Oder legen wir zum Lesen an.
Lesen ist ja gut.
MVC-Frameworks sind ja immer ganz toll, ne? Vor allem so in JavaScript und so in letzter Zeit.
Total toll.
Und da hat sich mal eine die Mühe gemacht und hat die aktuellen JavaScript-Frameworks verglichen, so AngularJS, Backbone, Ember, was man halt so kennt. Ich persönlich habe bisher, wenn dann überhaupt, so ein bisschen mehr was mit Angular gemacht. Ich finde die Metriken, die er teilweise auch angesetzt hat, schon mal ganz lustig, dass er halt so irgendwie nach schon den ersten paar Absätzen so dann erstmal drum geht, okay, wer sind eigentlich die Leute dahinter, die Gesichter, ja, und dann auch so Sachen wie Maturity bewertet, was natürlich auf einer Metrikskala irgendwie oder einer Diskussion irgendwie schwer standhält. Aber es ist ein ganz nettes Roundup so zu allem, was man mit JavaScript mal machen will. Oder auch Handlebars natürlich übrigens. Damit habe ich dann auch noch ein bisschen was gebaut. Naja.
Jo, ist ziemlich cool. Was ich auch noch dazu verlinken kann, ist dieses To-Do-MVC-Projekt. Das ist so eine Standard-To-Do-App in allen MVC oder in unfassbar vielen MVC JavaScript-Frameworks, die man so kennt. Und das ist halt irgendwie so, da hat man schon mal Beispielcode, wie verwendet man dieses Framework. Die machen alle so quasi, also die Apps, die machen so größtenteils dasselbe. Dann kann man da mit einer gleichen Funktionalität mal nachgucken, wie sieht's denn in welchem Framework aus und wie lässt sich das benutzen und wie viel Code braucht man dazu und wie viel Boilerplate muss man dazu schreiben. Und das ist schon ziemlich nett. Also das kann man sich mal angucken.
Okay.
Jo. Also im Endeffekt, man sieht dann halt auch die ganzen, im GitHub-Projekt sieht man dann halt auch die ganzen Geschichten sind, im Moment, ich gucke jetzt gerade mal, genau, man kann dann halt im Endeffekt den Source-Code browsen, kann das mal vergleichen, ein bisschen durchlesen, kann die funktionierenden Apps tatsächlich dann auch mal ausprobieren und das ist ziemlich nett. Genau, was ich noch hier habe, ist Battle Ready Nginx, ein Optimization Guide. Da geht es, wie der Name schon sagt, so ein bisschen drum, seine Nginx-Config ein bisschen zu pimpen, da ein bisschen mehr Caching reinzumachen, die Worker und die Events richtig zu konfigurieren und so weiter. Das kann man sich mal angucken, wenn man sich dafür interessiert. Gott, ich habe zu viele Sachen.
Ja, tja, da können wir dir auch gar nicht helfen, jetzt mal so.
Ja, also was ich vor ein paar Wochen war das noch aktuell, mittlerweile nicht mehr so, da gab es mal so diese MongoDB-Debatte, dass die Sarah May einen Artikel geschrieben hat, Why You Should Never Use MongoDB, und dann haben da Leute darauf geantwortet, gegen Blogposts geschrieben, in den Kommentaren dazu Sachen kommentiert und für das, dass es so ein reißerischer Titel ist, sind die Kommentare auch relativ, naja, wenig
Wir hatten das doch in einer der letzten Folgen auch, ne?
Ich glaube, wir hatten das schon
also mal. Also Marc hatte das, glaube ich, in der letzten Folge, wo wir alle zusammen waren, glaube ich, was war das, 73 oder
das
so?
Das kann sein, da haben wir das mal kurz erwähnt.
Mit dem once tried to insert a screw with a hammer.
Genau, genau.
Und so weiter.
Also letzten Endes ist dieser Artikel, dieses Blogposts, dieses ursprünglichen Blogpost natürlich kompletter Bullshit, weil im Endeffekt sollte es eher heißen, ja gut, warum solltest du keine Dokumentdatenbank für relationale Daten verwenden? Genau. Aber ich fand die Debatte da außenrum ganz nett und da sind auch viele Punkte mal wieder hochgekommen, so wann benutzt man denn jetzt eigentlich eine Dokumentdatenbank, wann sollte man was Relationales benutzen und was steht dahinter und wo sind die Probleme da drin und so weiter. Deshalb fand ich die generelle Debatte außenrum dann doch relativ relativ unterhaltsam und relativ nett. Also kann man sich mal angucken, das ist jetzt so ein bisschen Meta-Lese-Fu, also ich habe mal die so zwei Blogposts verlinkt, da kann man sich dann weiter durchklicken oder mal die Kommentare lesen, wenn einen das interessiert. Jo.
Mhm.
Matt.
Der Thomas Fuchs hat mal kurz was geschrieben zu den fünf Dinge, die er gelernt hat, nachdem er jetzt 5 Jahre lang SaaS-Provider sozusagen war, eine SaaS-Company hatte oder laufen ließ. Und das sind 5 eher konzeptionelle natürlich Punkte. Also es ist nichts irgendwie Technisches, so nimm nicht EC2 oder du brauchst so und so viele Instanzen, sondern das ist auf dem konzeptionellen Level. Also ich finde das eine sehr nette Zusammenfassung, gerade wenn man sich ein Produkt ausdenkt. Ja, so dieses klassische, wir haben alle schnell mal kurz eine Idee und denken so, oh, super, und dann mache ich irgendwie SaaS draus. Und schon der erste Punkt, finde ich, ist schon richtig, you're not a tech company, you're a make customers awesome company. Also machst das halt einfach, also dass du dann intern in deiner Firma da ganz viel geilen Hotshit irgendwie machst, schön, ja, also dass du zum Beispiel irgendwie mit Nginx und so weiter super geile Sachen konfiguriert kriegst und so weiter und ein mega geil skalierendes System irgendwie hast, schön, für dich, aber für deine Kunden zählt das alles nicht, solange du ihnen ein geiles Produkt lieferst, das performt und alles, was für die Kunden zählt, ist, was du mit dem Produkt machst und was das Produkt kann.
Ja. Ist tatsächlich auch interessant. Ich glaube, wir haben das vor einer Weile schon mal gepickt. Ich glaube, Felix hat das schon mal gepickt, diesen Talk von Zach Holman über How GitHub Doesn't Work Anymore oder sowas.
Genau.
Und da ist im Endeffekt genau die Denke halt auch mit drin. Also im Endeffekt, du sollst innovativ in deinen Produkten sein und nicht in deiner Technologie. Was du an Technologie einsetzt, das ist relativ egal. Das bockt deine User nicht, ob du jetzt irgendwie dein super tolles neues Startup in Visual Basic hingefrickelt hast, ist letzten Endes egal, solange das Produkt halt irgendwie
erscheint. Genau, also du musst halt nicht erst auf Hacker News glänzen, sondern erstmal bei deinen Usern.
Jo.
So. Die Zusammenfassung davon. Und das sind noch ein paar andere Punkte, die ganz, ganz cool sind und sich kurz lesen lohnt.
Ja. Was ich auch ganz interessant finde, ist, wie lange denn so generell Festplatten halten?
Zwei Jahre.
Ja, da gibt es tatsächlich eine differenziertere Meinung.
Die Garantie rum ist, ja.
Ja, nee, da gibt es tatsächlich eine differenziertere Meinung von.
Alles drüber hinaus ist Glück.
Von Backblaze. Die haben da tatsächlich mal ihre Statistiken, was sterbende Festplatten angeht, so veröffentlicht und in einen Blogpost gegossen. Und das ist halt ziemlich cool, weil Backblaze ist halt so ein Online-Backup-Anbieter und die hosten das alles selber und die haben halt irgendwie, ich weiß nicht wie viel, hunderttausende Festplatten, ich glaube 25.000 Festplatten haben die momentan im Betrieb. Und das ging halt so weit, dass die dann tatsächlich mal eine Zeit lang irgendwie durch die Bay Area gefahren sind und Festplatten-Harvesting gemacht haben. Das heißt, als da wo war denn das, in Thailand?
Ja.
Als die Festplattenwerke da weggeschwemmt
knapp
wurden.
Waren, ja.
Genau, da sind die halt mal durch die Bay Area gefahren und haben halt so Festplatten-Enclosures gekauft, wo Festplatten mit drin waren und haben die alle ausgebaut und dann in ihr Rechenzentrum gefahren, dass sie mehr Kapazität dazu bekommen haben. Und ja, das ist ganz interessant, dass halt tatsächlich die meisten Platten, die jetzt nicht so direkt am Anfang sterben, die fangen dann so an, nach 4 Jahren rum den Geist aufzugeben und so weiter. Und das ist halt so nicht mal so, du solltest mal deine Platten nach N Jahren vielleicht wechseln, weil dann könnte mal was sein, sondern das ist jetzt mal, sind jetzt mal so relativ differenzierte Ergebnisse, diese halt dort hatten und schöne Graphen dazu und so, und das fand ich ganz interessant. Vor allem halt auch, dass bei denen quasi 80% aller Festplatten bis zu 4 Jahre alt werden.
Ja. Ja. Ja, interessant an der Sache ist auch so ein bisschen so, wie lange halten eigentlich Computer, und zwar ja. Da in dem Zusammenhang jetzt eben Server. Bei meinem früheren Arbeitgeber war es so, wir hatten ein Rechenzentrum und wir haben da natürlich viele Server gehostet. Und das ist ja auch so ein bisschen so wie mit Satelliten, die du ins All schießt. Ja, die sind heute, sind die irgendwie der neue heiße Scheiß, irgendwelche 8, 16 Kerner oder sonst was, mit irgendwelchen tollen, schnellen Platten. Aber die hast du dann natürlich auch lange da an der Backe, weil die Kunden mieten die lange. Dann hast du häufig, das ist das Problem, also gerade das war bei uns mal der Fall, dass man jetzt nicht einfach irgendwie ganze Schränke abschalten konnte. Also als es drum ging, dass man in dem Rechenzentrum halt immer gerne die neue, schnelle Hardware hätte und in anderen Rechenzentren halt so sozusagen die Sterbebank, ja, wo die Services drauf oder die Rechner laufen, die Server laufen, die nicht mehr so lange genutzt werden. Und da ging es dann eben auch darum, man kann die Server halt nicht einfach abschalten und mal in andere Rechenzentren verlegen und dann wieder anschalten. Die sind nämlich dann irgendwie mehrere Jahre gelaufen, und wenn die dann einmal aus sind, dann gehen die danach in der Regel nicht mehr an, weil zum Beispiel Platte nicht mehr dann sauber hochfährt, ja, also weil das Ding einfach mechanisch so gut eingelaufen ist. Ja.
Ja, also Transport ist da halt auch ein Thema. Ich meine,
das kommt noch dazu.
Ja. Wenn du dann halt mal so eine Geschichte hast, dass so eine Hardware mal ein paar Jahre wirklich durchgelaufen ist, dann kann es halt auch sein, dass da irgendwie das so lang funktioniert, solange das Ding noch stabil im Rack lag, und sobald es mal irgendwie bewegt wird, kann schon sein, dass dann irgendwelche Lager von den Lüftern oder sonst irgendwas dann plötzlich Probleme machen, wenn es irgendwie, oder wenn es der Server plötzlich in anderen Positionen liegt oder so. Mhm. Ja. Ja, ist schon interessant. Ich mache mir da tatsächlich auch Gedanken drüber, weil ich habe ja so auch so daheim meinen File-Server rumstehen, und da sind halt irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, 6 Platten mittlerweile drin. Ist dann halt schon so ein Thema, was mache ich denn da eigentlich? Und wann sollte ich die denn mal tauschen? Und wie kriege ich das denn hin, dass ich da irgendwie vernünftig wieder mehr Kapazität reinkriege? Weil momentan ist es halt gut, ich habe das Ding im RAID laufen. Ich mache auch von den wichtigen Sachen nochmal Backups auf eine externe Platte. Aber so das Zeug, was ich da standardmäßig drauf habe, das würde halt irgendwie dann sterben, wenn da halt zufälligerweise mal zwei Platten auf einmal verrecken. Ich meine, das Gute an meiner Konfiguration ist jetzt, dass da die Platten in unterschiedlichen Jahren gekauft wurden und teilweise auch von unterschiedlichen Herstellern kommen. Die neigen nicht unbedingt dazu, innerhalb von 10 Minuten
zu verrecken. Genau, was also dass du das Risiko gestreut hast, dass zwei wirklich gleichzeitig zeitnah ausfallen.
Weil ich habe in meiner Zeit als Sysadmin, da habe ich das durchaus des Öfteren erlebt, dass mal in einem RAID 5 oder selbst in einem RAID 6 oder in einem RAID 5 mit einer Hotspur-Platte zwei Platten innerhalb so kurzer Zeit voneinander kaputt gegangen sind, dass nicht mal mehr die Hotspur-Platte Zeit hatte, die Daten zu synchronisieren.
Das ist natürlich auch so gerade einer der Punkte, gerade wenn Neulinge, sage ich mal, anders rangehen, die kaufen halt irgendwie bei Amazon oder bei irgendeinem Kistenschieber, kaufen sie halt irgendwie dann ihre 5 Platten für ihren RAID 5 oder 6 für 5+1 oder ich weiß nicht was sie sich halt so bauen wollen. Die haben sie dann halt alle gleichzeitig, mehr oder weniger, vielleicht sind die nacheinander vom Band gelaufen oder wie auch immer, aber relativ gleich alt. Ja, und dann hast du halt auch die Ausfallerscheinungen von der Statistik her zumindest möglicherweise nahe beieinander.
Ich meine, man muss das halt auch sehen, wenn das Platten der gleichen Fertigungsreihe sind, dann sind die den gleichen Fertigungstoleranzen ausgesetzt. Und die neigen dann halt auch dazu, also nicht zwingend, aber schon ab und zu mal innerhalb von kürzester Zeit gleichzeitig auszufallen. Und das will man halt im Zweifelsfall nicht. Aber es ist halt immer noch ein mechanisches Gebilde, was da in seinem Rechner vor sich hinrödelt und warm wird und irgendwie sich abnutzt. Und so dieser Schreiblesekopf, der hält halt auch nicht ewig. Da bin ich echt mal gespannt, wann mir jetzt zum Beispiel bei meinem aktuellen RAID die erste Platte wegkackt.
Natürlich dann, wenn du es nicht erwartest und gerade nicht drauf vorbereitet bist.
Wie immer.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. So ist das mit Murphy's Law.
Ja, also ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist Backups. Und zwar, wenn möglich irgendwie verteilt.
Immer schön auf Glacier, damit es die NSA auch hat.
Ja.
So.
Er ist ja tatsächlich, also mein Fotolibrary ist auf Glacier, tatsächlich. Aber ja, also ich benutze halt diese Mac-Software Arc und dann ist es zumindest mein S3-Account, für den ich Geld bezahle und nicht, dass es irgendwann halt so ist, dass da irgendwie ich da terabyteweise Backups bei Backblaze oder bei Crashplan oder sonst was habe und melden die plötzlich mal Konkurs an und
Amazon wird mit seinen Drohnen.
Ja, wobei es
wenn sie sich mit den Drohnen übernehmen, dann meldet auch Amazon Konkurs an.
Ja, wobei letzten Endes ist es eigentlich gar kein Problem, wenn so eine Firma dann irgendwie den Bach runtergeht, weil es sind ja nur Backups in Anführungszeichen. Man muss dann halt wieder ein bisschen Zeit investieren, die Daten wieder hochzuspielen, aber man hat ja zum Glück immer noch die Originale, eigentlich.
Na gut.
Man hat halt nicht die Version.
Na gut, der Fail ist ja immer der, du gehst an dein Backup ran, in der Regel erst in dem Moment, wo dein Hauptsystem gefailt ist. Und wenn dann das Backup gefailt ist, ja, dann ist doof.
Dann ist
abgesehen davon gibt es natürlich, sage ich mal, Sachen, die ein bisschen sensitiver sind als die private Filmsammlung oder so, der Fotosammlung.
Natürlich,
ne?
Ja, also ich fahre da mit irgendwie so ein mehrstufiges Konzept. Ich habe halt auf meinen Servern irgendwie ein FTP-Backup, was dann halt irgendwie mit Duplicity GPG verschlüsselt hochgeladen wird. Und dann habe ich nochmal auf meinem Heimserver einen R-Snapshot laufen, der, wenn eine externe Festplatte angesteckt ist, auf diese verschlüsselte externe Festplatte nochmal per R-Sync die Sachen aus dem Internet runterzieht und da lokal irgendwie einen Snapshot von anlegt. Und auf diese externe Festplatte werden halt auch wichtige Sachen, die auf dem Server liegen, nochmal gebackupt und dann habe ich halt von meinem Arbeitslaptop oder ich sag mal von dem Laptop halt, mit dem ich hauptsächlich meinen Produktivcode schreibe und so und wo meine wichtigen Rechnungen so drauf sind, da habe ich halt nochmal Backup von der ein Backup auf dem File-Server und ein Backup auf einer externen Festplatte, die ich mal unterwegs, wenn ich mal eine Weile unterwegs bin.
Mir ist gerade aufgefallen, wofür wahrscheinlich dieses Primer am Anfang benutzt werden wird. Ja. Bei Glacier ist ja tatsächlich so, also du kannst da immer deine Backups reinpumpen.
Das wäre aber total cool.
Du musst so ein Backup anfordern. Ja? Also du musst halt, also wenn du, also bei S3 ist ja einfach immer Zugriff drauf,
für alle, die das nicht wissen.
Genau.
Also und bei Glacier ist es so, Tapes.
Genau, du ballerst das da rein und wenn du dann halt mal was brauchst, ja, dann musst du halt sagen, lieber Amazon, Herr Bezos, ich hätte gern mal, ja.
Genau, ich hätte und, mal, dann schicken die dir irgendwie...
Die schicken dir per Drohne dann die Festplatte.
Das wäre total cool. Tape, das sind Tapes, die speichern das auf Tapes.
Ah, bist du sicher, dass es
mittlerweile...
Ja,
Tapes.
Dann schicken sie dir dann noch ein Tape-Deck danach. Hier, Tape-Roboter, in der Drohne.
Aber das ist, also so ein Tape-Roboter ist eine ganz
schön beeindruckende Geschichte. Tom Hanks als Tape-Roboter.
Tom Hanks, mein Leben als Server bei Amazon. Ich war eine ganz kleine Mikro-EC2-Instanz.
Ja, abgeschweift.
Leicht.
Wo waren wir denn?
Wir waren bei...
Festplatten.
Ja. Genau, kommen wir zu Ruby.
Ruby 2.0, Memory Usage and Unicorn and Heroku. Da geht es im Endeffekt ein bisschen drum, was den Ruby 2.0 anders macht und wie die Garbage Collection anders funktioniert und dass die halt mehr oder weniger Copy-on-Write-aware ist und dann halt nicht ständig alle Objekte anfasst und warum das besser ist und so. Kann man sich mal durchlesen. Ist ganz nett, damit ihr wisst, warum ihr Ruby 2.0 einsetzen sollt und so. Was haben wir denn hier noch? Schönes No New Line at End of File. Ihr kennt es vielleicht, dass man das mal bei Git ab und zu sieht, dass es irgendwie so, wenn man Files committet, die am Ende kein New Line drin haben, dass es dann so im Diff rot angezeigt wird und so. Da wird dann mal generell erklärt, wo das herkommt und was da eigentlich, was da die Ursprünge von diesem Ding sind und warum Leute das machen. Ja, was haben wir denn noch? Motherfucking Website. Das ist...
sehr lange Lesefu. Ja.
Das ist Motherfucking Website. Das kann man sich mal angucken. So, das ist eine Webseite, sie ist perfekt. Wir machen hier keinen jQuery, keinen sonstigen Scheiß. Es ist total lightweight. Es ist total responsive und es funktioniert. Und es ist halt eine Standard-Webseite, die halt nicht groß gestylt ist und sie skaliert und überhaupt und sowieso. Mein Side-Channel sagt mir gerade, dass es alt ist. Ja, aber ich war halt jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr auf Sendung, deshalb habe ich so unendlich viel Lesefood, in der sich jetzt bei mir angesammelt hat.
Das ist alt, das sieht man ja auch an der Serifenschrift, die ohne Style-Sheets in jedem Browser angezeigt wird. Genau. Ne? Also das ist das Schlimmste, was an die uralt Herkömmnisse des Web immer noch erinnern, dass jeder verdammte Browser diese hässlichen Serifenschriften als in seinem Standard-Browser-Style-Sheet drin hat. Ist das irgendwo spezifiziert? Also ich meine, ich hab jetzt prinzipiell nichts gegen Serifen, aber gegen dieses, das ist ja irgendwie hier Times oder so, ne? Times.
Das hat der Netscape schon vor 30.000 Jahren so gemacht und da wird das immer noch so gemacht.
Was ist denn das hier? Computed Style... Font Family Times, ja.
Ja, Times Bold, und unter Windows dann irgendwie so Times New Roman oder irgendwie so Spaß oder Times New.
Ja.
Ja, toll.
Kann man machen, muss man nicht.
Genau.
Kann man sich mal angucken, weil ich mag ja vulgäres Fluchen besonders gerne. Allein deswegen. Mehr vulgär fluchen.
Ja. Vulva fluchen, vulgär fluchen. Ähnlich alt E-Mail. Wie das Web, ja. Sogar noch älter, ja. Ist E-Mail. Und
du magst keine E-Mails?
Das habe ich so nicht gesagt. Ich mag keine Mailinglisten. Ich hasse Mailinglisten, ich gebe es offen zu. Also Mailinglisten sind einfach nur Krepel. Das war 80er Jahre schön. Bei Wait But Why, das ist so meine absolute Lieblingsseite gerade, wenn ich lustige Sachen lesen will. Da gibt es jetzt auch mal eine Sammlung über 11 komische, kreblige Sachen, die mit E-Mail stattfinden. Und das ist natürlich auch wieder nicht auf dem technischen Level, ja. Also um die ganzen technischen Komplikationen, die E-Mail nicht so geil machen, wissen wir hoffentlich alle Bescheid. Die ganzen UU-Encode und was weiß ich, Späße, die wir alle früher irgendwie brauchten. Und von HTML-E-Mail auf der technischen Ebene wollen wir gar nicht anfangen. Nee, sondern es geht eher um Unterhaltung auf, wie man sich in E-Mails unterhält und was es da für lustige Probleme gibt. Und alles davon trifft irgendwie zu, alles davon schon erlebt. Also gerade so, du schreibst eine Mail an alle und sagst, ich kann an dem und dem Tag, und dann sagt der eine, ich kann da, und der nächste antwortet allen und sagt, ich kann da, und der dritte ruft dich an und
dafür gibt's aber Doodle.
Dafür gab's ja Google Wave, ja, also und
auch, ja.
Ja, nee, also
nee, weißt du, das Problem bei Doodle ist dann, dass es so Leute gibt wie den Ingo, die dann sagen, nicht irgendwie selber eine Umfrage machen und das dann selber mal reinstellen, sondern da kommt dann, mach doch mal jemand TM
ja.
in Doodle.
Ja. Ja. Kann bitte jemand einen Doodle machen und dann machen alle oder, gleichzeitig.
Nee, dann macht's keiner. Ja, keiner. Also macht's. Je nachdem, was wie motiviert deine Peer Group dann ist, hast du entweder 10 oder keinen. Ja.
Ja, ich finde das einfach super, wie wir hier dann gerade so die, also wie es wirkt, wenn du jemandem schreibst und irgendwie 3 Ausrufezeichen hinten dran, oder wie ein Thanks mit Punkt mit einem, sich von einem Thanks mit Ausrufezeichen unterscheidet. Also wie das für
sehr
den,
gut.
Und das, ich finde das auch extrem wichtig. Also ich persönlich, ich schreibe sehr viele E-Mails und nehme mir aber gerade so eigentlich immer die Zeit, dass ich mir mindestens nochmal, also dass ich mindestens nach der Mail nochmal kurz drüber lese. Versuche rauszustreichen, versuche irgendwie empathisch dahin zu gehen und sagen, wie könnte mein Gegenüber das jetzt gerade aufnehmen? Natürlich kann ich mir nicht vorstellen, was dem gerade über die Leber gelaufen ist, wenn er die E-Mails liest, aber ich kann mir vorstellen, okay, wie könnte das auch klingeln, wenn ich es mal, sage ich mal, ein bisschen skeptischer lese? Und das begegnet mir sehr häufig, dass andere Leute das nicht machen, sondern die schreiben einfach nur, ja, oh, passt. All Caps oder so, eher so.
Ja, genau.
Alles klein, ja, ach, scheiß drauf, Punktuierung, bla, Grammatik, ja, brauchen wir nicht.
Das ist immer sehr anstrengend, dass
alles klein geschrieben, das, ohne Punkt und Komma.
Ja, das Witzige an der Sache ist, das kommt ja witzigerweise von den Leuten, die vom Alter her gerade in der Lage sind, dass sie auch gleichzeitig irgendwie die ganze Zeit den Verfall der deutschen Sprache beklagen können. Ja, ja, also im einen Moment noch in irgendeiner Talkshow gehockt, so nach dem Motto und an Babo und so rumgemacht, ja, was ja auch, glaube ich, kein junger Mensch sagt. Genau, den Untergang des Abendlandes herbeigezweifelt und dann und danach dann irgendwie noch kurz E-Mails beantwortet mit Worten wie alles klar, Punkt, Anrede, ach Quatsch, Gruß, ach Quatsch, einen Brief früher gemacht.
Ja, ja. Das ist ganz interessant.
Also es ist kein technisches Thema, sondern ja. Es ist eher ein soziologisches Thema.
Ja. Sehr gut. Was ich hier noch habe, ist ein Artikel auf HTML5 Rocks. Da geht es um Text Compression for Web Developers und ja, das ist so ein ganz netter, relativ so ein bisschen länglicher Artikel, was man denn so machen kann, um jetzt irgendwie JavaScript, CSS und HTML irgendwie zu komprimieren, um das besser auszuliefern und was es da für Möglichkeiten gibt und was da die Vor- und Nachteile sind und so weiter. So Tools, die man dazu benutzen kann und so. Ist ein guter Artikel, kann man sich mal angucken.
Also jeder weiß, die beste Komprimierung ist Cachen.
Ja, nein.
Ja, nein.
Da geht es ja um was anderes. Also gut, du kannst clientseitig cachen, aber du willst ja so initial deine Webseite so schnell wie möglich zu deinem User bringen. Und da hilft dir halt Komprimierung sehr gut. Ja.
Ja.
Dann sind wir jetzt auch bald durch. Ich habe einmal noch so Sharing Examples in Minitest. Da werden mal unterschiedliche Arten und Weisen gezeigt, wie man in dem Minitest Testing Framework so jetzt als kleines Add-on für unsere Testing-Sendung, wie man da in Ruby quasi teilbaren Testcode schreiben kann, den man dann quasi wiederverwenden kann in unterschiedlichen Testcases. Was ziemlich cool ist. So, und dann haben wir noch why was tilde, dieses Symbol heißt auch
tilde.
Why was tilde chosen to represent the home directory? Das ist so eine Unix Stack Exchange Diskussion, wo mal ein bisschen erklärt wird, wo denn eigentlich dieses Home herkommt und das Standard auf Unix-Systemen dann so Tastaturen gab, die noch so für Vim oder für, besser gesagt, kein Vim, sondern VI konzipiert waren und so weiter. Und da war halt auf dem, da gab es einen Home-Button und da war halt auch das Tilde-Symbol Syndrom.
Das Tilde-Syndrom.
Das Tilde-Syndrom.
Oh, die ganze Zeit muss ich in mein Home-Verzeichnis wechseln. Das Tilde-Syndrom.
Genau, das Tilde-Symbol drauf.
Ja, in dem Artikel ist dann auch, genau, sind auch die Pfeiltasten, also die erklärt, warum HJKL. Auch, genau, warum HJKL in VI oder WIM zum Cursor-Steuern benutzt wird.
Ja.
Sehr cool, wusste ich nicht.
Ist sehr gut. Also ist so kurz, da sind auch nette Bilder drin, kann man sich mal angucken.
Nette Bilder von alten Tastaturen.
Genau. So. Ich glaube, das war's jetzt.
Ja. Mimimi.
Mimi? Oh, ich. Also ihr habt ja letzte Woche erzählt, dass ich vielleicht schon einen Jolla habe. Also noch so weit ist es nicht. Ist es schon gekauft? Ist es schon bestellt? Ist es schon bezahlt? Da ist es aber noch nicht.
Niemals.
Sie sagen, noch vor Weihnachten. Also vielleicht können wir dieses Jahr noch drüber reden.
Aber wann Weihnachten ist, bestimmen Sie.
Nee, also sie haben, sie sagten vor Weihnachten.
Mhm.
Ja. Und wie gesagt, es ist, ich hatte ja da über Twitter jemanden gefunden, der mir seinen Pre-Code verkauft hat.
Mhm.
Und darüber habe ich das jetzt bestellt, das Telefon. Und ich warte freudig, dass es dann mal kommt. Und dann können wir es hier auch gerne besprechen. Also so ganz so weit ist es noch nicht. Weil wie gesagt, ihr habt ja letzte Woche darüber geredet. Ihr habt auch ein paar falsche Sachen erzählt. Aber naja, das korrigieren wir dann mal, wenn das Telefon da ist. Bis dahin habe ich jetzt einen iPhone 4 geschenkt bekommen, das ich jetzt mal so verwenden kann. Und das ist mein Mimimi. Boah, ist das Ding langsam.
Man das möchte gar nicht mehr glauben, dass das mal das tollste iPhone war, ne? Für einen kurzen Moment.
Nee, also es ist echt, ich habe dann mein Backup wieder hergestellt und das war schon das Problem, es ist irgendwie nur 16 GB Phone und irgendwie mein Backup war alleine irgendwie 15 GB und dann hat er halt gleich mal danach gekotzt und gesagt, zu wenig Platz, bla bla blob. Habe ich halt versucht, irgendwie so viel wie möglich alte Fotos und bla zu löschen, dass ich danach irgendwie mal die Apps noch installieren konnte. Dann ist aber irgendwie darüber gescheitert teilweise. Ich habe jetzt noch irgendwie Apps, die so halb da sind. Das hatte ich noch nie.
So halb da?
Ja, so halb da.
So halb da.
Ich zeig dir das mal hier. Ich meine, die Hörer sehen das jetzt nicht. Du siehst diese Ausgegrauten da, die sind da und sie sind doch nicht da.
Ist es da vielleicht sowas? Ist es vielleicht irgendwas, was auf dem Device nicht läuft oder so?
Nee.
Nee, das dauert recht lange, weil der...
das dauert schon seit 5 Tagen. Es kommt nicht.
Also ich habe das insofern immer festgestellt, also für mich als Entwickler war es immer Käse, bei mir kommt immer diese Fehlermeldung, dass einige Apps nicht wiederhergestellt werden konnten, weil die ganzen ad hoc installierten Beta-Versionen, ja, die können, das geht natürlich nicht. Ich glaube, das sind jetzt keine Beta-Versionen, die du da alle getestet hast.
Das sind ganz normale, ich kann sie auch nicht, also normalerweise, wenn sie nicht richtig geladen ist, kannst du ja irgendwie antippen und da lädt sie dann weiter hält an oder so, mit denen kannst du nichts machen, du kannst sie auch nicht löschen. Die sind so halb, also ich sehe sie.
Hast du mal ein bisschen gegoogelt, ob es da
so halb da.
Ich hatte überhaupt gar keine Lust,
also das mich einzige, damit groß das, zu beschäftigen. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist über die Updates von iOS 6 dann auf iOS 7, dass Apple immer mehr versucht hat, sozusagen den Launch, also ab wann dein Gerät nach dem Restore verfügbar ist für dich, sozusagen weiter hinaus, also weiter nach vorne zu verschieben, sodass sie mehr, also dass sie irgendwann ja die Apps aus dem Store dann eben nachträglich laden. Und ich hatte auch bei iOS 7, allerdings jetzt eben nicht mehrere Tage lang, das Symptom, dass meine Updates, meine Apps, die restored wurden, dass das nur passiert war, wenn das Phone im WLAN war und komplett idle. Also ich durfte nichts anderes mit dem Phone machen, dann hat er gleich sozusagen die Background Priority für diesen Updater runtergedreht und Schluss.
Das lag auch eine Weile rum und es hat sich nichts getan. Dann habe ich jetzt nachträglich nochmal neu aus dem Store rausgeladen, dann ging es irgendwie. Er hat auch nur meine ganzen Kategorien hat er auch weggeschmissen, also so die anfangs hat er noch angefangen hier irgendwie meine alten Spieleordner und Netzwerkordner und so anzulegen. Danach hat er alles nur noch draufgekotzt, wie ihm das so eingefallen ist. Er hat dann zwar auch viele Updates geladen, aber die meisten wichtigen Apps habe ich mittlerweile, aber ich verstehe nicht, sie sind da, der Name steht da, aber ich kann sie nicht antippen, weil sie sind
Das ist seltsam.
Nicht wirklich da.
Da muss ich echt sagen, ich habe eigentlich mit diesem iCloud Backup, hast du es aus dem iCloud Backup oder hast du es vom lokalen Backup?
Lokal.
Es könnte halt sein, dass es vielleicht das Problem ist, dass du von das Backup, hast du das Backup von einem iOS 6 Gerät auf ein iOS 7 Gerät geladen?
Geht ja nicht anders.
Wie geht nicht anders?
Inwiefern?
Ja,
ich habe mein Telefon verloren, da war noch iOS 6.
Ja.
Und wenn du jetzt ein neues Telefon kriegst, wie willst du es auf iOS 6 updaten? Also wie willst du ein Backup einspielen auf nicht aber iOS 7?
Es gäbe ja auch den Fall, dass du von iOS 7 auf iOS 7
ja, gehst. Aber ich habe ja und vorher
das ist iOS ja der einzige 7. Fall, den Apple kennt. So. Mhm. Natürlich, das andere sollte auch funktionieren, aber das ist halt Kundenproblem, ne? Mhm. Also das ist halt einfach so wie, es gibt für Apple auch nur die USA. Der Rest der Welt existiert nicht. Mhm.
Ja. Also, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich das Problem sein.
Dass, ich wäre ja gerne auch bei iOS 6 geblieben. Auf diesem Telefon war auch vorher iOS 6 installiert, aber du kannst ja kein iOS 6 mehr herstellen. Du wirst ja gezwungen, auf iOS 7 zu upgraden. Also habe ich das gemacht, damit ich ein neues, cleanes Phone hatte. Ja. Dann mein Backup wieder eingespielt. Und dann habe ich hier halt so komische Phänomene. Und ich meine, das meiste ging tatsächlich, also meine WLAN-Einstellungen und bla, das ist alles da. Also die wichtigen Sachen, die Apps waren mir eigentlich erstmal gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich muss nicht irgendwie meine ganzen Kalender neu eintragen, meine ganzen E-Mail-Accounts neu eintragen, was man halt so alles so in so einem Telefon drinstehen hat. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, der Teil ging schon mal, jetzt haust du dir noch über iTunes irgendwie die ganzen Apps drauf. Und seitdem habe ich halt so einen ganz komischen Zustand bei so ein paar Apps. Ja. Also es sind dann immer weniger geworden. Also erst waren es irgendwie 3-4 Seiten, wo ich durchscrollen konnte, die irgendwie kaputt waren. Hatte tatsächlich so ein paar geladen. Irgendwann hat er gesagt, Speicher voll. Habe ich mehr Sachen gelöscht und irgendwie hängt er jetzt bei.
Ja. Aber ich glaube, das ist so ein sehr seltsamer Edge Case, der Apple nicht interessiert hat. Weil das ist dann halt so also ich denke, so diese Synchronisation mit iTunes, die wird früher oder später eh wegsterben. Ich glaube, Apple geht mittlerweile davon aus, dass du irgendwie iCloud Backup machst.
Ja, will ich aber nicht.
Und ich glaube, das ist halt der Versionssprung, dass dein Backup eine andere Betriebssystemversion hatte als dein tatsächliches Gerät aktuell.
Hätte ich gerne anders gemacht, ging auch nicht.
Ist vermutlich dann eher so das Problem. Aber ist irgendwie blöd, aber ich weiß.
Okay, das ist das eine Problem.
Und dann wahrscheinlich, dass zwischendurch dein Speicher vollgelaufen ist, ist dann wahrscheinlich auch noch ein Problem und so, aber da kann ja im Endeffekt deine Software nichts dafür. Und dann ist
das Ding jetzt echt an vielen Stellen, wenn ich so ein E-Mail-Tipp, denke ich, boah, war das früher auch schon so lahm, dass das irgendwie erst bei draufdrücken und dann reagiert es irgendwie so gefühlt eine Dreiviertelstunde später. Also, das ist erstens natürlich, wenn man iPhone 5 gewöhnt ist, denkt man, boah, ist das Display klein irgendwie, ne? So. Das ist schon mal eine Umgewöhnung. iOS 7 war jetzt gar nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe, weil wenn man so ein Android kennt, Android mittlerweile gewöhnt ist, dann kommt man ja mit dem Taskmanager recht gut klar. Das ist ja dann schon wie gewohnt fast zu Hause. Aber dass das alles so langsam reagiert, also manche Programme, mein Podcast klein, ich mach den an und dann kann ich erstmal Kaffee trinken gehen, bis er sich synchronisiert hat. Und wenn ich irgendwie was abspielen will, drücke ich drauf, warte. Oh, jetzt spielt er ab. Und wenn ich Pause drücke, warte, gut, Pause.
Es ist halt ein 3 Jahre altes Gerät.
Aber, also, das war unter iOS 6, ist mir das entweder nicht so aufgefallen.
Ich habe das persönlich nicht so. Also ich habe auch ein altes iPhone 4 im Einsatz. nicht live die ganze Zeit, aber ich habe da auch irgendwann mal iOS 7 dann drauf gemacht und es ging am Anfang etwas hakelig und ich glaube, mit dem 7.01-Update oder so wurde es dann einiges besser.
Ja.
Zu guter Letzt muss ich jetzt aber auch sagen, iOS 7 ist das schlechteste Update von der technischen Perspektive her seit langem. Also bei mir ging auch so viel schief beim Update damals. Also auf die Beta 1 musste ich zweimal, glaube ich, komplett restoren. Da war auch irgendwie das Backup dann fucked up und auf die Golden Master dann auch wieder und also. Nee, und auch von der Entwicklerperspektive her hinten dran. Also es ist vieles toller geworden, viel, aber auch ganz viel, wo man merkt, okay, Apple hat irgendwie da den Schliff verpasst. Ja. Und ganz speziell iOS 7 auf dem iPad. Also es ist auch immer noch eine mittlere Zumutung.
Nee, aber da muss ich tatsächlich sagen, hatte ich gerade mit dem iCloud Backup bis jetzt echt größtenteils nur positive Erfahrungen. Also das geht so weit, dass ich quasi sagen kann, hey, ich mach mal mein Telefon, ohne großartig nachzudenken, mache ich mein Telefon platt, drück das meiner Freundin in der Hand, sag, benutze es jetzt mal für eine Woche, bis deins wieder geht. Und ich restore dann einfach mein Backup und alles ist wieder da und es ist einfach wie wenn ich upgrade mein Telefon, kaufe mir ein neues. tu da mein Backup wieder einspielen und es fühlt sich einfach so an wie das Gerät, was ich dann irgendwie ersetzt habe damit. Also die ganzen Einstellungen sind da und so weiter. Die ganzen Apps werden, die müssen halt nochmal runtergeladen werden, aber also das ist schon sehr praktisch. So, und hat bei mir bis jetzt eigentlich meistens...
Ja, ich will aber nicht so alle Daten nach Apple schieben in die USA zur NSA und deswegen so wenig denen geben wie möglich, und ich benutze ja auch, ich synchronisiere ja meinen Kontakt und Kalender auch mit einem eigenen Server und nicht mit der iCloud und so. Und ja, nee, ich will ja, kein, gut, ich will da ja, kein
gut, Backup das, haben. Das kannst du schon machen. Das ist auch gut, dein gutes Recht, das zu tun.
Aber dann ist aber halt Apple scheiße. Will es nicht. Das kannst du machen, aber das ist halt scheiße.
Ja, nee, das kannst du schon machen, aber das ist halt nicht der Use Case, so für will den Apple diese Gereise. Ja. Nee, für die, das ist nicht der Use Case, für den diese Devices gebaut worden sind. Deshalb ist das halt vielleicht die Überlegung, ob das dann vielleicht was für dich ist.
Ja, deswegen warte ich ja auch sehnsüchtig auf mein Jollaphone.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Bin gespannt.
Ich auch. Ich auch.
Aber wie gesagt, also ich finde das sehr befreiend, einfach sagen zu können, es ist jetzt egal, ob mein Telefon jetzt in den Fluss fällt oder sonst was oder irgendwie total kaputt geht oder irgendwie sonst was damit passiert. Ich kann einfach in den nächsten Store gehen, mir wieder eins kaufen im Zweifelsfall. Da bin ich zwar eine unglaubliche Menge Geld los, aber ich tippe mein Username und mein Passwort ein und dann habe ich schon den Zustand, indem ich mein Telefon davor gelassen habe wieder. In den meisten Fällen. Also bei mir ging es bis jetzt immer ohne Probleme, aber ich habe auch nie mit Beta-Versionen rumgemacht. Deshalb, ja.
Ja, nee, das ist ja auch, Beta ist ja natürlich auch eigenes Risiko. Ist ja völlig klar, aber das kannte ich anders von Apple. Also von den früheren Betriebssystemen. Mhm. Naja.
Trotzdem ein großes Mimi, alles scheiße. Ich habe gedacht, boah, spielst Backup wieder her, hast zumindest deine ganzen Sachen. Und ja, es ist irgendwie nur an so vielen Stellen schiefgegangen. Und es ist dreckig langsam. Es nervt. Es nervt.
Ja, Ingo, du hättest auch irgendein anderes über 3 Jahre oder 3,5 Jahre altes Gerät nehmen können, oder?
Ich bin voll zufrieden mit meinem Symbian-Telefon. Das funktioniert. Ja, dafür es ist schön schnell.
Da hast du aber auch kein Backup. Und
doch.
Wirklich?
Na klar.
Du hättest auch ein altes 3G in die Hand bekommen können, ja.
Das ist noch schlimmer.
Das schlimmste iPhone, das je produziert wurde.
Noch schlimmer.
Ja. Also nichtsdestotrotz, es ist halt ein 3 Jahre altes Gerät und da ist halt irgendwann mal Ende.
Mhm. So ist das.
Ja.
Ja.
Ja, also es wäre ja nicht das Problem gewesen, wenn sie irgendwie zulassen würden, dass du dann, dass du iOS 6 einfach neu installieren kannst, dass es immer noch so alt, schnell, flüssig läuft wie vorher und du nicht irgendwie gezwungen also
das
wirst,
dass dass kein Downgrade möglich ist, das fand ich auch ein bisschen blöd. Ich habe jetzt auch auf dem iPhone 4 meiner Freundin iOS 7 haben wir irgendwie vor ein paar Monaten dann irgendwann mal installiert.
Ja, musste ja, wenn du neu, also wenn du es komplett einmal clean...
Musste ja nicht, also da war iOS 6 drauf.
Also, ja, also ich hab das iOS also 6 bekommen
in deinem Fall
mit Daten von jemand anders und ich wollte halt einfach das, ich wollte ja meine Daten drauf haben. Du kannst ja dann irgendwie die Sachen drüber, so halb drüber installieren. Habe ich mir auch kurz überlegt, aber da hatte ich dann die Facebook-Einstellung von demjenigen drin und alles. Und
hättest du nicht sagen können, alle Daten löschen, das Handy komplett restoren und dann halt mit iTunes wieder synken? Wäre das nicht gegangen?
Ja, wenn du es restorst komplett, dann...
Nicht. Also du kannst ja auf deinem Gerät sagen, hier lösch mal alles und dann rebootet es
du musst
löscht
aber
Gedöns und dann kommt es wieder
frisch hoch. Das löscht nicht alles. Es löscht die Kontakte nicht und es löscht...
Natürlich. Du kannst ja
alle Inhalte und alle
an deinem Telefon, irgendwo unter Einstellungen gibt es da einen Punkt, dass du sagen kannst, jetzt so wie früher auf Werkseinstellungen zurücksetzen, sodass er halt quasi das komplette Ding wiped und...
Da gibt es 4, 5 verschiedene Stufen.
Genau.
Alle Inhalte und Einstellungen löschen.
Ich glaube,
glaube ich
nur
also
zwei.
Ich glaub,
jetzt gibt, oder, ja, oder ja.
Da musst du trotzdem immer noch alle Apps einzeln deaktivieren, alle deinstallieren.
Nee, das Ding ist komplett clean.
Und dann, du könntest, also du hättest das unter iOS 6 komplett clean können und dann quasi wieder mit iOS 6, mit deinem iTunes synken. Das hätte eigentlich funktionieren müssen.
Okay, weil ich weiß noch, als ich damals mein iPhone 4 irgendwie weitergegeben habe, wollte ich nämlich auch nicht updaten und das war eine etwas längere Odyssee, bis ich alles runtergelöscht hatte.
Also bei mir in der englischen im englischen OS heißt das Ganze Erase All Content and Settings und da kommt es quasi wie ein neues Handy aus dem Store wieder hoch. Also
ja. Okay. Ja. Ja, wusste ich nicht. Also ja. Wie gesagt, ich hatte damals, als ich mein ich glaube, es war das iPhone 4, weitergegeben habe, hatte ich eine Weile gebraucht, ehe ich alles gelöscht habe. Und da habe ich garantiert einen von diesen Knöpfen gedrückt. Vielleicht gab es den unter iOS 6 so nicht.
Na, den gab es auch schon. Den gab es auch bei
iOS 6. Oder er hat nicht alles, also er hat definitiv nicht alles gelöscht. Irgendwas hat er nicht gelöscht gehabt.
Da musst du aufpassen. Es gibt zwei Optionen.
Es gibt einmal alle Einstellungen, es gibt einmal alle Inhalte und es gibt, glaube ich, das dritte. Und das ist etwas verwirrend, das erste einfach blind antippt.
Dann sind die ganzen Apps und so noch drauf, sondern nur deine ganzen Einstellungen sind zurückgesetzt und du musst aber irgendwie alle Einstellungen und alle Inhalte löschen und dann sind auch die ganzen Apps und deinen ganzen Telefonbucheinträge.
Ja,
okay.
Dann wäre das eine Option gewesen, aber das ist jetzt leider auch zu spät, du kannst ja kein Downgrade machen. Also, du hättest die SH-Blobs irgendwie gesichert, dann würdest du es irgendwie hinkriegen, aber das hast du ja von einem alten Telefon von jemandem, der nicht.
Also, dass da kein zufällig dass da kein Downgrade drin ist, das finde ich irgendwie auch ein bisschen blöd, aber ist wahrscheinlich auch kein Use Case, den so die normalen Apple-User irgendwie haben wollen.
Nicht wirklich, nein.
Ja, und das ist halt irgendwie.
Kann man ja auch sogar verstehen,
ja,
dass der normale User irgendwie nicht haben will. Jo. Naja.
Aber so machen sie halt die Techies nicht glücklich.
Nee, das ist halt so.
Aber gut, ist nicht ihr Markt.
Dafür gibt es ja Jolla.
Ja, oder Android. Da kannst du dir wenigstens deinen Cyanogenmod drauftun oder so.
Ja gut, aber da kannst du jetzt auch nicht ohne weiteres downgraden. Und ich meine, klar, du kannst dann Cyanogenmod und so weiter installieren, aber da musst du halt auch damit leben.
Ja.
Hast du Android, musst du damit leben. Ja.
Also ich habe da halt, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht, aber das ist mittlerweile jetzt auch schon wieder bestimmt 4 Jahre her oder so. Da hat sich mittlerweile bestimmt einiges getan. Aber ich war nicht besonders glücklich mit Cyanogenmod zum Beispiel oder mit diesen Alternativ-Distros.
Mhm.
Ja.
Nicht besonders glücklich bin ich mittlerweile leider mit Society 6.
Was ist denn Society 6?
Society 6 ist eine Webseite, ein Shop, wo man so Kunst, sage ich mal, Kunstdrucke bestellen kann. Die haben sehr coole Motive und von teilweise sehr bekannten Artists, so wie David Lanham oder so. Und ich wollte meine Wohnung eigentlich nur ein bisschen einrichten und wollte mir eben mal ein paar Bilder schießen. Und musste, als wir das dann mal fürs Office bei uns machen wollten, mussten wir damals mal feststellen, bestellt bei Society 6, wenn ihr das Zeug nachher rahmen wollt, immer gleich gerahmt. Das sind nämlich so abgefuckte US-Maße dann sonst nachher, da kriegst du in Deutschland keinen Rahmen für, aber wirklich keinen.
10x10 Inch.
Ja, wenn das reicht, eher so 11,8 Inch mal 13,7 Inch. Ja. Das ist dann aber manchmal auch nur die bedruckte Fläche, die sie dir angeben und die Ausmaße geben sie dir nicht und ich weiß nicht was. Und wir haben uns damals sogar dann auch mal einen Maßrahmen fertigen lassen bei irgendeinem Online-Krebler, der hatte dann irgendwie 2 Zentimeter Varianz auf einmal, also Maßrahmen my ass. Und und dieses Mal war es eben so, dass wegen Black Friday und so mal wieder Free Shipping war bei Society 6.
Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass die Amis einfach das mit den Maßen nicht verstanden haben.
Ja, die haben einfach so.
Wenn die ordentliche System. Einheiten benutzen werden, hättest du jetzt dein Problem nicht.
Wenn
dasselbe Problem wie wenn Apple nicht denken würde, dass nur Amerikaner ihre Zielgruppe wären, die keine Techies sind.
Ja, nee, das Mimimi von dieser Woche ist eher eben wegen den Shipping-Costs. Weil die haben halt extrem hohe Shipping-Kosten, weil es ist halt USA und speziell dann eben, wenn ich ein gerahmtes Bild bestelle, wenn man sich das so A2, A0 mäßig vorstellt, klar, kostet ein bisschen was. Und dummerweise haben sie dann immer so ein, oben links immer so eine Anzeige, so mit, ja, Free Shipping. Und ich bin da schon einmal drauf reingefallen, dass ich da was mir konfiguriert habe und dann bestellen wollte und dann auf der Articles-Seite eben auf einmal stand so, Free Shipping, nach Deutschland, ja, ist schon klar, aber nicht für gerahmte Sachen, ja, also so. Das wäre noch okay, nur dieses Mal haben sie es so hart getrieben, dass sie das bis auf die Bestellübersicht hinausgezögert haben. Also ich habe irgendwie, glaube ich, eine Stunde oder zwei habe ich gesucht und so weiter und war halt happy, so endlich mal wirklich Free Shipping, weil bisher wurde mir kein Shipping und so weiter hinzugefügt und dann auf der letzten Seite auf einmal haben sie einfach mal $50 oben drauf geschlagen und dann habe ich mit einem ärgerlichen Tastdruck den Tab geschlossen und habe seither Society 6 nicht mehr besucht. Schade eigentlich, weil die hatten immer sehr coole Sachen. Die Fuckers.
Ja, also Sachen Versandkosten habe ich auch noch so ein Ding. Ich habe mir letztens mal angeguckt, es gibt da so ein lustiges Material, das nennt sich Aerogel. Das ist da so ein Wabbelzeug, was super isoliert und total die abgefahrenen Eigenschaften hat und irgendwie von der NASA eingesetzt wird und überhaupt und sowieso. Und ich habe mir überlegt, dass ich da meiner Freundin zu Weihnachten so ein Dings bestelle, weil das gibt's auch schön irgendwie koloriert in bunt und sieht gut aus und so.
In Farbe und bunt.
Und bunt. Ja, und da habe ich dann auch mal geguckt und da gibt's halt dann irgendwie so ein Aerogel-Lappen für $30. Habe ich gedacht, ja, das ist es mir mal wert, um das mal auszuprobieren. Aber... Ja, dann habe ich mir mal die Versandkosten angeguckt und dann war es halt irgendwie so, ich weiß gar nicht.
Was haben die denn Versandkosten?
$50 nach Europa für so ein Teil, was halt irgendwie $30 Preis, im normalen Preis kostet. Also ja, sehr, super. Sehr teuer.
Und du kannst dann natürlich dann noch Einfuhrumsatzsteuer draufzahlen.
Im Zweifelsfall ja.
Ja. Also das ist übrigens auch noch ein hartes Ding. Diese Society Six-Typen kriegen es nicht hin, die Rechnung außen drauf zu packen, sodass das immer im Zoll hängen bleibt. Ich bin schon so oft zum Zoll gefahren wegen dieser Scheiße und ich muss dann immer denen mir dann den Händel liefern. Also es ist nie schwierig, aber ich muss halt lange warten. Und ich habe denen schon x-mal danach geschrieben, Leute, Rechnung außen drauf. Nicht innen rein. Ja, und das die Amis. Das ist
schon komisch, ne? Ja. Dass sie das nicht hinkriegen. Als würden sie zum ersten Mal irgendwas nach Deutschland verschicken.
Ja, oder tun sie wahrscheinlich auch. Jedes Mal aufs Neue. Ja. Neuer Shipping-Manager oder so. Ein anderes Thema mit den Amis haben wir bei uns gerade im Unternehmen auch, und zwar Buchhaltungssoftware. Mhm. Ja. Wir haben ein Unternehmen und müssen eben Angebote, Rechnungen schreiben und so weiter und idealerweise das alles auch nachher entsprechend an Steuerberater und so weiter weitergeben. Mhm. Ah, Datev, der große Freund des Menschen. Und wir haben, weil es bei uns im Office keinen einzigen Windows-PC gibt, sondern eigentlich nur Macs, glaube ich, und Linux, haben wir dann irgendwann mal halt Revolver eingesetzt. Revolver ist auch die absolute Krepelsoftware vom UI her. Taugte aber halt für uns bis einige Zeit ganz gut. Dummerweise haben die jetzt eine neue Version angekündigt, die das maximale Downgrade ist. Also die kann irgendwie ganz viel dann nicht mehr, was wir alles brauchen. Dann haben wir uns irgendwann Billings angeschaut. Und Billings kannte ich noch aus meiner Zeit, wo ich so als Nebenbei-Freelancer auch mal Angebote und Rechnungen geschrieben habe. Aber dummerweise ist es auf dem Stand irgendwie stehen geblieben. Also es kann schon so einfache Sachen nicht wie, wir geben halt Aufwände in der Regel in Personentagen oder so an und nicht in Stunden und Minuten. Und das kann es nicht umrechnen. Und wenn du da irgendwie eine Fixed Rate reinschreibst, dann tut er so, als macht er es. Im Angebot steht aber nachher dann das doch nicht drin. Und dieser Angebots- und Rechnungsdesigner, der ist so ein Schrott. Inklusive auch solcher UI-Fails wie, du hast irgendwie stundenlang hast du dir dein eigenes Angebotstemplate zusammengeklickt und dann schafft es diese Software nicht, dass du, wenn du jetzt ein neues Angebot schreibst, dass sie automatisch dieses Ding auswählt, sondern sie bietet dir immer die Liste mit diesen komischen Blumen und ich weiß nicht was Templates an. Also wo leben die denn, diese Menschen?
Tja.
Und es gibt viel, ich weiß, es gibt viele webbasierte Lösungen und so weiter. Ich habe sie mittlerweile, glaube ich, alle durch. Alle haben irgendwelche Sachen, wo man sich einfach nur an den Kopf fasst. Und deshalb sind wir mittlerweile kurz davor, dass wir das Ding im Prinzip komplett selber bauen, dass wir unsere Angebote und Rechnungen selber bauen können. Ich gebe zu, wir haben bei uns insofern da noch ein Problem. Derjenige, der bei uns hauptsächlich die Buchhaltung macht in der Firma, ist gleichzeitig Designer und Typograf. Und entsprechend gut müssen unsere Angebote und Rechnungen auch aussehen. Ja?
Pixel, also
die müssen, ja, Pixel existieren ja da nicht.
Also Punkt genau.
Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Mir geht das eigentlich auch ähnlich. Also ich teile das. Aber das macht es natürlich nicht einfacher.
Ja.
Ja, Pleidi hat hier gerade noch Totals.
Also ich habe da nicht so die angebracht. Ansprüche. Also Datev, soweit bin ich noch nicht, dass ich das jetzt wirklich bräuchte. Ja, also es funktioniert für mich zumindest ganz gut, aber meine Ansprüche sind halt so ab und zu mal als Freelancer eine Rechnung schreiben, wo ich irgendwie meine Stunden angebe. Aber ansonsten ist es eigentlich eine ganz nette Software und die ist zumindest so halbwegs gut bedienbar. Und wenn man Sachen nicht findet, dann ist zumindest so das Handbuch, also nennt man das dann nicht das Handbuch, sondern so die Online-Hilfe und so auch ganz, ganz hilfreich. Also man kommt da mit Googlen oder mit Suchen in deren FAQs und so kommt man relativ weit. Und so die meisten Sachen, die ich so standardmäßig brauche, sind da drin. Also ja.
Ich benutze Kimai, habe ich glaube ich schon ganz oft irgendwie mal erwähnt, so Time-Tracking und der kann dann halt auch, wenn ich dann mal ein Projekt habe, daraus einfach eine Rechnung generieren. Und dann nimmt er einfach die Zeit und dann kannst du auch wirklich sagen, rechne mir jetzt auf irgendwie 15 Minuten, eine Stunde oder einen Tag oder so das hoch und dann stell es dem in Rechnung, Stundensatz ist der und der, Steuersatz ist der und der, zack, bum, bang, dann fällt da so ein Open-Office-Dokument raus und dann kannst du damit machen, was du willst.
Ja, also ich habe da noch sowas, so eine Software, wo ich jetzt nicht wirklich weiß, ob ich die weiterempfehlen soll. Sie tut eigentlich, was es soll und sie ist eigentlich auch ganz okay. Sie ist nicht besonders schön, aber sie wird zumindest noch aktiv weiterentwickelt. Das ist von einer deutschen IT-Agentur, würde ich es mal nennen. Es ist auch Open Source und das nennt sich Open3A. Und das ist halt so eine ganz einfache, wie nennen sie jetzt mal, Warenwirtschafts-App. Also das ist so ein PHP-basiertes, webbasiertes System. Da kann man dann halt irgendwie Angebote schreiben, kann irgendwie Kunden und Artikel verwalten und man kann halt irgendwie Angebote und dann aus Angeboten Rechnungen machen und so. Ist schon ganz okay. Also meine Eltern, die setzen das seit ein paar Jahren ein. Den habe ich das irgendwann mal installiert und so ab und zu mal Updates eingespielt und die kommen damit eigentlich ganz gut klar, aber die haben jetzt halt auch nicht so die super Bedürfnisse, die wollten halt irgendwas machen, wo sie so über mehrere Seiten Angebote erstellen können und das, da hört halt irgendwann dann so OpenOffice Calc oder Excel dann auf zu funktionieren bei solchen Use Cases. Aber ich glaube, für euch ist da irgendwie wahrscheinlich zu wenig Funktionalität drin.
Ja.
Und es ist zudem nicht besonders hübsch. Also, ja.
Okay, dann kommen wir zu den Picks. Ich komme gerade in die Kategorie Shameless Self-Plug. letzte Woche war ich ja nicht da, aber in der Zeit sind neue Podcasts rausgefallen. Und zwar einmal haben Pleidi, Marcel, Phil und ich uns getroffen und haben über Star Trek The Next Generation gesprochen. Und mal so erzählt, wie das alles so funktioniert, wer da so wer ist und überhaupt und sowieso. Und es ist eine sehr nette, lustige Runde gewesen. Und wer sich in 2 Stunden und irgendwas mal über Star Trek Next Generation sich aufklären lassen will, also über die Serie, über die Fernsehserie und was es da sonst noch so gibt, der kann sich mal die Folge anhören. Und dann bin ich noch eingeladen worden in einen Podcast, der treffenderweise Eingeladen heißt. Und durfte so ein bisschen erzählen über
Ich bin gerade sehr erstaunt, wie furchtbar hässlich dieses Kima ist.
Ja, es ist
furchtbar. Ja noch viel, viel hässlicher als das andere. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich war gerade echt schockiert.
Es sieht nicht gut aus, dieses Kima, aber es funktioniert, es macht genau das, was ich brauche. Ja, nämlich, dass du einfach irgendwie sagst, du hast die und die Kunden, du hast die und die Projekte. Und dann einfach oben auf den Button drückst, sagst hier Zeit starten, dann arbeitest du vor dich hin, wenn du fertig bist, drückst du Pause und hast es halt dem Projekt zugeordnet und wenn du irgendwie dann am Monatsende irgendwie die Rechnung stellen musst oder an Zeit XY, sagst du einfach, gib mir jetzt mal hier von dem Zeitpunkt bis dem Zeitpunkt für Kunde X mit Steuersatz Y das aus und dann tut es das einfach. Und mehr brauche ich nicht.
Jo.
Also,
ja. Schön, brauche ich nicht.
Ja. Es gibt Leute, die brauchen das, andere brauchen was anderes. Mir reicht es total und irgendwie, ja, ist nur ein nettes, ist ein kleines Open-Source-Projekt, war, glaube ich, auch von ein paar deutschen Leuten. Liegt auf GitHub, kann man mitentwickeln. Tut halt das, was es soll.
Ja.
Ja. Kommen wir zurück zu Eingeladen. Ein Podcast, den man sich auch mal anhören kann, ist ein interessantes Konzept. Und zwar ist es nicht so ein normaler Talk-Podcast wie sonst,
sondern der Gast stellt sich erst vor, erzählt ein bisschen was, dann gibt es irgendwie einen kleinen Interviewteil, dann erzählt irgendwie der Gast wieder selber was und du hast halt irgendwie so ein bisschen so Vorgabe, du sollst irgendwie darüber erzählen, was du gerade so machst, was du schon gemacht hast und was du später so machen willst, so nach dem Motto.
Hast du denn auch andere Projekte geplagt?
Ich habe in dem Artikel sind andere Projekte geplagt, ja. Ich weiß nicht, ich habe es mir noch nicht durch angehört. Du sitzt dann halt so vor deinem Rechner und erzählst, oder vor deinem Mikrofon, erzählst du vor dich hin einfach mal irgendwie so eine halbe Stunde, was du so denkst, was irgendwie interessant sein könnte. Also ich sollte halt so ein bisschen über Open Source und Community und dann ging es aber auch noch irgendwie so ein bisschen Familie, also meine Familie jetzt, über Zukunft, über Freiheit, über Open Source, über Richard Stallman haben wir natürlich auch ganz lange geredet, weil ich den ja mal persönlich getroffen habe und sie hatten dann nachgefragt, wie der so ist und habe ich gesagt, ich finde ihn ja so eigentlich ganz cool, aber auf der anderen Seite ist er ein sehr, sehr komischer Mensch und irgendwie ist er mir sehr suspekt geworden. Darüber, über Radio Tux, über was wir hier so machen, über alles Mögliche.
Nach welchem Schema laden sie denn da Leute ein? Also laden sie andere Podcaster ein?
Also ich
einfach
war jetzt,
nur so.
Ich war jetzt der erste Podcaster, der eingeladen wurde.
Ah, okay.
Und wie gesagt, es ging auch wenig über das Podcasten, sondern eher so um Linux, Open Source, Freiheit und so weiter und
so fort.
Freiheit. Die anderen waren so, es ging einmal über Transidentität, also irgendwie eine Frau, die einen Mann der Frau war oder sowas ähnliches.
Ich glaube, diejenige war auch schon beim Holgi.
Beim Holgi in den
Ferngesprächen.
Genau. Entweder davor oder danach.
Genau, oder Holgi ruft an, irgendwie so. Also auf jeden Fall bei Vrindt gab es da mal eine Folge mit der. Ja.
Okay. Um Feminismus, um China, um Theologie. Also so, die laden sich interessante Menschen ein, die irgendwas zu erzählen haben und fragen die halt aus. Beziehungsweise, wie gesagt, jeder soll erstmal irgendwie selber so einen Teil für sich erzählen und dann stellen sie einem noch Fragen. Und ich persönlich hasse das ja, interviewt zu werden. Oh, ich hasse das so.
Dermaßen. Warum hast du das?
Ja, weil das die einzige...
Warum hassen sie Fragen?
Genau, weil ich nicht weiß, was die für dumme Fragen stellen. Und dann ist es immer so, dass ich jetzt denke, was soll ich jetzt dazu erzählen? Da könnte ich irgendwie 3 Stunden zu erzählen. Was wollt ihr jetzt
oder
von mir?
Nicht.
Ich mag ja lieber Leute zu interviewen, weil da darf ich nämlich dumme Fragen stellen. Der andere muss reagieren. Das finde ich viel, viel besser. Das ist viel toller, wenn du irgendwie selber so steuern kannst, als wenn du dann, was will er jetzt schon wieder von mir? Was soll ich darauf dann jetzt sagen? Ich habe doch keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall muss ich da den unangenehmen Teil machen, nämlich auf Fragen blöde Antworten geben. Ich habe selber, wie gesagt, noch gar nicht gehört. Ich habe mal kurz so ein paar Anfangsminuten und bin aber noch nicht durch. Aber mal vielleicht ein Podcast für Leute, die nicht immer nur so Talk-Podcasts mögen, sondern auch mal so ein bisschen anderes Format, weil die machen dann bringen auch so ein paar Klänge irgendwie rein.
Klangschalen, oder?
Ja. Okay. Nee, ja, wird wahrscheinlich vom Free Sound Project oder von irgendwas, dass sie da noch Klänge genommen haben, die dann halt als Trenner wirken. Mhm. Weiß nicht, ob es bei mir was war. Irgendein Geräusch war es. Ich habe irgendwie einen Satz und dann kam halt irgendwie ein Klatschen oder ein Yeah oder irgendwas und dann erzähle ich wieder was und dann kam wieder irgendwie ein Geräusch und ich habe gedacht, okay. Interessant, mal ein bisschen anders. Ja, genau. Das unter die Kategorie Shameless Self-Plugs 2 Podcast, die ihr euch auch mal anhören könnt, wenn ihr eh noch nicht genug Futter habt. Ja.
Om nom nom.
Genau. Shameless Fremdplugging. Und zwar, es ging in einer der letzten Folge, ging es darum, dass irgendwie der Chat immer mehr von uns anfassen wollte und mir ist eingefallen, ich bin ja nächste Woche in Berlin. Jetzt kommen vielleicht nicht viele unserer Hörerschaft aus Berlin, aber vielleicht auch doch. Und zwar hat ja Apple ursprünglich wieder Tech Talks angekündigt gehabt und die sind auch in Berlin. Und ich bin einer von den vielen, die nicht bei den Tech Talks genommen wurden, die ja kostenlos ein Open Event sind. Also nicht open, sondern jeder konnte sich bewerben für lau.
Die Leute wollen nicht anfassen.
Sagt der Chat schon wieder, dass sie mich anfassen wollen. Ja, dann kommt nach Berlin ins Kino Babylon. Da finden nämlich die Alt-Tech-Talks statt, also die Alternate-Tech-Talks. Die hat der Chris Eithoff organisiert. Den habe ich letztes Mal schon erwähnt bei der UI-Conf. Der ist nämlich auch Organisator von der UI-Conf und hat dann spontan aus dem Hut gezaubert, dass er doch einfach auch die Alt-Tech-Talks da am 11.12.2013 am Tag vor den originalen Tech-Talks organisiert.
Das ist so ein Termin, wo garantiert viele Leute in Deutschland heiraten.
Also bestimmt, nicht, bestimmt. Nicht, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern und zwar überall. Um 9.10 Uhr, ja. Ja, 9 genau. Uhr, um 8 Uhr, um 8 Uhr 9 und 10 Sekunden. Ja, ja,
super, genau.
Ja. Ja. Ja, die Amis werden das dann gar nicht verstehen.
Nee, ja? Bei denen ist das irgendwie 12, 11, 13.
Ja. Genau, ist ein kostenloses Event, man muss halt leider nur irgendwie hinkommen. Ich werde auch ein bisschen in Eile sein, weil ich fliege morgens um 6 Uhr, glaube ich, nach Berlin hoch und fliege abends um 10 Uhr zurück, weil ich habe sowohl am Tag davor als am Tag danach viel zu tun. Ach, ich kenne Berlin mittlerweile sehr gut, ich war schon des Öfteren dort, ich liebe Berlin, ich gehe da immer mal wieder gern hin. Diesmal wird es leider nur eine kurze Stippvisite. Hm. Wird bestimmt Essen ganz mit. Interessant. Wenn jemand da ist, kommt vorbei, sagt Hallo, schreibt mir auf Twitter oder sonst irgendwas an, dann sehen wir uns gerne.
Gut, dann Rasplesk.
Genau, sehen tue ich auch gerne was von dem OpenELEC und dem Raspberry Pi, von dem ich vorher erzählt habe. Dummerweise habe ich so ein paar kleinere Problemchen damit. Ich mag das UI jetzt nicht unbedingt von XBMC und einige andere Sachen. Und da hat der Mark immer so hart von Plex geschwärmt. Und heute hat mich jemand drauf gestoßen, dass es mit Rasplex jetzt auch einen Port gibt für den Raspberry Pi. Okay. Und das ist natürlich extrem interessant. Und das werde ich mir, sobald es geht, dann auch mal anschauen. Also jetzt dann, sobald ich wieder an meinem Raspberry Pi sitze.
Tu es.
Kann noch nicht viel dazu berichten.
Ja, da musst du mal sagen, ob er dann auch auf andere Sachen streamen kann, ob der schnell genug ist beim Umcodieren. Das ist ja so das Spannende dann. Dass alles so schön funktioniert. Ja. Gut, Rasplex. Dann Fleidi noch.
Rasplex. Ich bin ja, wie schon öfters erwähnt, im Homeoffice tätig. Was auch bedeutet, dass ich da auf meinem eigenen Zeug sitze, an meinem eigenen Schreibtisch, auf meinem eigenen Stuhl. Und dieser Stuhl, der ist halt irgendwie in den letzten paar Jahren so langsam auseinandergefallen und hat mir irgendwie Rückenprobleme beschert und ganz viele böse Sachen und war furchtbar unbequem. Darum musste da mal jetzt was Neues her. Und dann habe ich mal so ein paar Reviews gewälzt und bin da irgendwie auf das Wirecutter-Review vom Steelcase Leap gestoßen, der so da gegen den Aeron und gegen andere Stühle in einer ähnlichen Preisklasse angetreten ist. Habe ich mal geguckt, ja, so diese Dinger, die sind ja eigentlich bezahlbar, wenn man die aber in den USA kauft. Wenn man die hierzulande haben möchte, dann wird man da ein Vermögen los. Also ich habe mal so ein Steelcase Leap, den bekommt man so neu bei Amazon.com für knapp $800, was irgendwie so noch im Rahmen ist, würde ich sagen, für so ein Teil, wo man dann vielleicht mal so 10 oder 15 Jahre drauf sitzen kann. Hierzulande habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt und bin dann auf so Preise wie so 1700 Euro gestoßen. Was irgendwie so selbst 1500 oder 1200 oder selbst 800 Euro wären mir für so einen Stuhl dann deutlich zu viel. Das kann ich mir einfach schlichtweg nicht leisten. Aber ich hätte gerne so ein Teil. Ich hätte vielleicht auch gerne so ein Aeron gehabt oder sonst irgendwas. Da habe ich mal ein bisschen rumgesucht. Und bin da bei eBay auf einen Shop gestoßen, wo man die Dinger refurbished bekommt. Also das heißt, die sind gebraucht, die sind schon mal irgendwo in Büros im Einsatz gewesen, die wurden dann einfach neu gepolstert und neu bezogen. Da habe ich mir mal so ein Teil refurbished für, ich glaube, 350 Euro plus nochmal irgendwie 40 Euro Versand geshoppt, weil das muss dann halt irgendwie doch mit so einem Stuhl ist halt schon eine relativ sperrige Geschichte, wo dann irgendwie eine Spedition das Ding vors Haus fahren muss und so. Habe ich mir liefern lassen und benutze mittlerweile seit 2 Wochen, bin eigentlich sehr zufrieden damit. Also ich hatte noch nie so einen Bürostuhl, der so krass in so vielen Sachen verstellbar war, also bis zum, wie sehr denn deine Lendenwirbelstütze quasi deinen Rücken gerade drückt, von Neigungswinkel, von irgendwas Höhe.
Da kriege ich gleich wieder Rückenschmerzen, wenn du von so einem Zeug erzählst.
Soll ich diese Unterhaltung mit Rückgrat führen oder nicht? Moment, ich frage meinen Sessel. Klick!
Genau, also man kann da alles Mögliche einstellen. Der ist auch relativ bequem so. Also ich sitze da gern drauf. Er hat sich letzten Endes rausgestellt, als ich diese Transaktion bei eBay abgeschlossen habe, hat mir dann noch der Händler irgendwie eine Nachricht geschrieben und hat gemeint, hey, Flydi, du bist doch irgendwie auch hier so beim Scheck und ich bin übrigens beim CCCS. Und dann stellt sich raus, der gute Herr kommt aus Sindelfingen, kommt hier gleich ums Eck und ist irgendwie auch so in diesem Dunstkreis unterwegs.
Und ihr könnt euch das dann gleich.
Genau, also ich habe den Shop hier mal verlinkt. Der nennt sich irgendwie, ich weiß es gar nicht, Ketchup Mayo Senf oder so.
Ja. Ja, der heißt auch so wahrscheinlich, weil alles davon mal auf die Stühle drauf getestet wurde.
Also ich muss sagen, das Teil, 350 Euro für einen Stuhl, ist immer noch ein Haufen Geld. Und klar, Gebrauchsspuren sind da. Also irgendwie so dieses Edelstahlkreuz, wo die Rollen dran befestigt sind unten, ist ein bisschen verkratzt und man hat irgendwie so in den Armlehnen so ein bisschen Gebrauchsspuren. Aber ich meine, es ist halt ein Gebrauch. Auch der Stuhl und dann kostet der halt irgendwie 350 statt 1000 Euro mehr.
Ja, ja. Nicht schlecht. Wenn du den ganzen Tag drauf sitzt oder viel und damit ja gewissermaßen dein Geld verdienst, kann es das ja auch wert sein.
Genau, ne? Und damit kann man, also man kann es vor allem halt auch als Selbstständiger oder als irgendwie Freelancer kann man es auch sehr gut von der Steuer absetzen und dann tut das auch nicht so sehr weh. Im Zweifelsfall. Ja. Genau.
Also du meinst, weil du die Steuererklärung dann noch dazwischen tun kannst?
Ja.
Gut.
Genau, was ich noch habe, ist, ich habe vor kurzem rausgefunden, das gibt es wahrscheinlich schon immer, aber Chrome hat einen Multi-User-Mode.
Ja, gibt es schon lange.
Ja, den gibt es schon lange. Es ist mir bis jetzt irgendwie, ich habe das immer bei Demos, bei Kollegen gesehen, dass die da so ein komisches Icon oben rechts haben.
Und dann den User wechseln.
Und dann kann man den User wechseln. Ich habe da ein bisschen mal danach gegoogelt und das ist halt sehr praktisch, weil jetzt kann ich halt endlich, jetzt habe ich halt zwei Browserfenster offen die ganze Zeit und das eine ist halt irgendwie geschäftlich. Da bin ich mit meinem geschäftlichen Google-Account eingeloggt und sonst irgendwas und habe da mein ganzes Zeug. Und das andere ist einfach Privatkram und da muss ich dann halt irgendwie auch keinen Google-User haben, mit dem ich die ganze Zeit eingeloggt bin oder irgendwie, wo ich die ganze Zeit auf YouTube irgendwie eingeloggt bin, weil ich halt irgendwie für mein Geschäftszeug die ganzen Google-Apps brauche. Sonstiges Gedöns, da finde ich das ganz gut, dass man das einfach mal so ein bisschen trennen kann und dann ist ist gut. Wie gesagt, gibt's wahrscheinlich schon immer, aber ist mir jetzt erst vor ein paar Wochen vor die Füße gefallen, dass es das gibt. Ja, dann habe ich noch ich nenne es jetzt mal eine Dienstleistung oder so ein Service, den ich ganz praktisch finde. Und zwar ngrok. Ich hatte letztens so den Fall, ich habe da so an so eine Webanwendung rumentwickelt und wollte irgendwie mal Leuten zeigen, an was ich da gearbeitet habe und hatte jetzt irgendwie keinen Bock, das irgendwie auf dem Server zu deployen und großartig irgendwo irgendwie bei hoch zu laden oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach das Ding, was bei mir so, wie es momentan ist, auf dem Laptop läuft, das wollte ich einfach so über das Internet erreichbar machen und ich hatte keinen Bock, meinen Router rumzukonfigurieren und dann wieder irgendwie ein dünn-DNS einzurichten oder sonst irgendwas dann bin ich da auf ngrok gestoßen und das ist eine ganz nette Kommandozeilen-Applikation, der Dienst kostet so standardmäßig auch so in Basisfunktionalität nichts und das Ding, also man lädt sich's runter, das ist so eine Self-Content-Binary, die führt man aus und sagt jetzt hier, gib mal auf meinem Rechner diesen Port frei und dann sagt er, ja, hier ist der Port freigegeben, ich gebe dir mal eine URL. Wenn man die URL dann weitergibt, dann werden Leute quasi über deren Proxy-Service an meinen Localhost weitergeleitet. Und die können dann quasi, wie wenn sie es normal irgendwo sonst wo benutzen würden, könnten die quasi dann die Web-Applikation durchklicken. Und wenn ich dann ngrok ausmache, dann ist es wieder weg. Oder wenn ich meinen Application-Server auf meinem Laptop ausmache, dann genauso. Und das ist einfach... Ist ein ganz cooler Dienst und hat schnell funktioniert und tat das, was ich wollte, darum. Yeah. Was auch ganz nett ist, man sieht da immer so ein bisschen Statistiken, man sieht da, wie viele Leute gerade surfen drauf, wie viele parallele Verbindungen sind da zu offen, wie ist die Upload- und Downloadrate und so weiter. Ngrok.
Ja, kann ganz praktisch sein.
Ja, genau.
Okay, dann habe ich noch ein kleines Tool. Dost Unix. Ich habe letztens von GitHub ein File runtergeladen, was in meinem Monitoring Sachen machen sollte und es hat irgendwie immer rumgemeckert und gesagt, will nicht, geht nicht, bla blub. Ursache war, dass irgendwie, naja, das Ding mit Windows wahrscheinlich geschrieben worden ist und da Characters drin waren, die er irgendwie nicht wollte.
Eher so Carriage Return statt
Linefeed.
Linefeed, ja.
Bla, blub. Und ich habe gedacht, ja, ist ja kein Problem, machst du irgendwie auf mit wie editierst es raus, aber irgendwie es wollte nicht, ich war zu blöd oder ich war zu müde oder keine Ahnung und dann habe ich ein kleines File.
Dein Regex-Foo ist nicht.
Ja, genug. Genau, ich habe nicht hart genug geregext. Jedenfalls, es ging immer noch nicht und dann habe ich ein kleines Tool gefunden, das nennt sich DOS2UNIX. Du sagst einfach irgendwie DOS2UNIX, File Name und zack, der macht die Magic und es läuft. So. Mhm. Ja. Der macht also das Richtige. Er macht aus komischen Windows-Files das Richtige.
Das ist irgendwie so freecode.com, was?
Ich habe keinen besseren Link gefunden.
Ich bin gerade deswegen erschrocken, weil ich einen Moment lang dachte, das ist die SourceForge-Seite. Und der Witz ist, es ist ja auch ein SourceForge-Projekt, aber die sieht auf den ersten Blick irgendwie aus wie so eine SourceForge-Seite.
Ja. Ein ganz Tick besser als die SourceForge-Seite.
Ganz bisschen. Ja, SourceForge hat bessere Typografie, aber ansonsten ja. Ja, ja.
Der SourceForge ist auch nicht so.
Nee, SourceForge ist so wie Google Code.
Ja, nee, Google Code ist noch deutlich schöner als SourceForge, finde ich zumindest. Ah. Ja.
Ja, das, was ich verlinkt habe, hat die einzige Seite, die ich gefunden habe. Aber es ist in eurer Lieblingsdistribution garantiert drin. Einfach apt-get oder was auch immer ihr benutzt.
Brew install.
Von mir aus versuchen wir, ob es im Brew auch DOS drin
to
ist.
Unix. DOS to Unix, ja, gibt es in Homebrew.
Ja, ja, also, gut.
Also
ist eigentlich überall drin, funktioniert, macht,
hat den Qualitätstest bestanden.
Genau.
Ja, genau. Ja. Es tut einfach das Richtige und ich brauchte irgendwas, was das Richtige tut. Jetzt eben läuft's wieder. Ja, kleiner Pick von mir. So. Nordkorea.
Also
Nordkorea, das falsche Korea für die Südkoreaner.
Genau, das auf der anderen Seite.
Also eigentlich das Richtige.
Genau, richtig rum, aber falsch rum. Aber wieder richtig rum. Nordkorea gab irgendwie die Tage, hatten einen Link zu einem Travel Journal von dem Herrn Dominik Schwarz, der in Nordkorea war und viele coole Fotos gemacht hat und dann auch immer zu jedem Foto eine kurze Erklärung so, also gerade so die klassischen Sachen halt, was einem auch auffällt, wenn man mal in Nordkorea ist, Public Transport oder die haben irgendwie riesenfette Autobahnen, aber da ist halt kein Schwein unterwegs, weil keiner ein Auto hat, ja. Oder die Skyline von Pyongyang, ja, so diese Pyramide oder dieses pyramidenähnliche Hotel. Und dann hat er halt irgendwie auch dazu erzählt, dass das seine Glasfassade halt nur deswegen bekommen hat, weil eine ägyptische Telco-Company, ja, Telco ist böse, dafür bezahlt hat, weil sie dann das mehr oder weniger das Exklusivrecht für das erste Mobile Network in Nordkorea und so bekommen. Oder halt auch diese klassischen Fotos, dass halt überall hier diese zwei, der Kim Il-sung und der Kim Jong-il hängen und ja, ist ganz lustig und hat mich daran erinnert, dass auf meiner Lieblingsseite Wait But Why vor ein paar Wochen auch mal ein sehr langer, ausführlicher Bericht war, weil der Autor da wohl auch eine Zeit lang in Nordkorea war und der halt auch 20 lustige Dinge besprochen, gelistet hat dazu, wie das denn in Nordkorea so läuft oder was man so krass findet, wenn man von hier kommt, natürlich so. Also.
Ja, da gab es, glaube ich, auch mal, ich habe mal einen Reisepodcast gehört, wo es auch mal um Nordkorea ging. Kann ich vielleicht mal den Link nachreichen? Muss ich jetzt mal, habe ich jetzt nicht auf so einem Stegreif bereit, aber es gab auch mal vom Vice Magazine vor ein paar Jahren so eine Doku, wo sie mal ein bisschen durch Nordkorea gefahren sind, aber ich glaube, das war alles so ein bisschen überzogen von wegen, oh, wir müssen irgendwie die geheime Route über Russland nehmen und überhaupt und also ich glaube, das war alles so ein bisschen, und oh, wenn mein Kameramann die Kamera jetzt nicht ausmacht, dann werden wir in den Knast geworfen und so. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber ja.
Einfach den Ströbele schicken. Der macht das.
Der macht das.
Der
dann.
Macht die geheimen Treffen. Ja.
Also insofern sehr interessant, weil ich mich persönlich seit Jahren mit dem Gedanken trage, mal so richtig in eine andere Kultur ein bisschen und auch mal wieder Urlaub zu machen. Ich habe, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren nicht wirklich Urlaub gemacht.
Willst du Urlaub in Nordkorea machen?
Warum ja. Okay, für das, was gut. Ich bisher als Urlaub betrachtet habe, wäre das wahrscheinlich tatsächlich Urlaub mal.
Ich kann dir Kuba empfehlen. Also ich war auf Kuba. Das ist fast genauso.
Aber warm?
Aber warm
und am Strand. Du kannst dich amtlich besaufen.
Ja, und also ein bisschen offener halt so.
Sounds like a plan.
Ja.
Ich habe übrigens
also einen
Podcast
cool.
wieder gefunden. Das war der Luftpost-Podcast. Und da ging's auch, da gab es auch eine Folge zu Nordkorea.
Ja, die haben da bestimmt auch ihre Drohnen in Nordkorea bald.
Auf jeden
Fall. Die hat der Leader selber gebaut.
Genau. Da fliegt da mal Optimus Prime rüber und sagt irgendwie,
ja.
Ja.
Flighty.
Aber wo wir gerade bei Urlaub waren, jetzt ist ja demnächst wieder irgendwie so Weihnachtszeit und dann nimmt man sich meistens so ein bisschen zwischen den Jahren frei und so. Und dann habe ich mal gedacht, ja, ich gehe mal im Urlaub und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin irgendwie komisch und mache das irgendwie nicht so Pauschalreise buchen wie andere Leute, sondern ich lasse mich da auch gerne mal überraschen. Und
lass dich überraschen.
Mein normaler Urlaubsstack, den ich so größtenteils benutze, ist halt irgendwie so...
Du stellst dich hin, fliegst mit irgendeinem Flugzeug irgendwo hin und freust dich, dass du da bist.
Ja, so ähnlich. Also es gibt da von Germanwings so ein Angebot, das nennt sich Blind Booking. Das machen die wahrscheinlich, um ihre restlichen Flieger voll zu kriegen, so. Und du hast dann, kannst halt irgendwie sagen, du möchtest irgendwie große Metropolen in Westeuropa oder sowas. Da gibt's also Kategorien. Du kannst auswählen, ja, irgendwie, wo fliegst du ab, wo willst du ungefähr hin. Dann hast du da so eine Liste von 8-9 Städten zur Auswahl oder 8-9 Flughäfen, die du anfliegen kannst. Du kannst gegen Aufpreis von, ich glaube, 5 Euro pro Flug, kannst du dann welche ausschließen. Oder ich glaube, 5 Euro pro Person war es dann letzten Endes.
Also du kannst sagen, du willst in irgendeine Stadt, jetzt, aber nicht Berlin.
Ja, genau. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, also gerade bei Metropolen in Europa, wir haben zum Beispiel alles in Deutschland ausgeschlossen, weil ist jetzt relativ uninteressant so. Wir wollten zum Beispiel jetzt auch nicht nach London, weil da war ich erst letztes Jahr und da ist es relativ teuer und auch um die Jahreszeit nicht so besonders gemütlich.
Apropos, da zieht gerade so ein Sturm über uns alle hinweg.
Ah, ja. Nicht so gemütlich.
Weil, wo wir gerade bei London waren, da gab es sogar ein paar Tote in der Großbritannien irgendwie schon.
Ja, also dann hat man schon mal den Flug und, oder wolltest du noch?
Nein,
okay.
Mach weiter.
Genau. Also dann hat man schon mal den Flug und kommt da irgendwie relativ günstig irgendwo hin. Also ich glaube mit Gepäck für 2 Personen und diverse Städte ausgeschlossen haben jetzt irgendwie nicht mal 200 Euro bezahlt hin und zurück, was halt dann schon relativ günstig ist. Letzten Endes bin ich in Brüssel rausgekommen, das heißt,
war ich erst vorletztes Wochenende.
Ah, da kannst du ja immer mal Reisetipps geben.
Ja, ich habe nur das Atomium gesehen, mehr habe ich nicht.
Ach so, ja, nee,
wir werden. Und ich war schon mal da und habe Mannequin Piss gesehen und so,
ja.
die Sachen, die man halt.
Wir
und Waffles gegessen.
Waffeln und Fritten.
Und Fritten,
ja. Total gut. Und Pralinen und Schokolade.
Ja, danach war ich krank und musste erstmal wieder nach Hause.
Sehr gut. Jedenfalls, wenn man da jetzt eine Woche in Brüssel verbringen amtlich irgendwie brauchen wir halt jetzt auch eine Wohnung oder irgendwie eine Unterkunft und da ist, finde ich, Airbnb immer super, weil da kriegt man dann irgendwie so Wohnungen dort, wo das Leben vielleicht auch tobt und nicht irgendwie so in so Touri-Ghettos.
Ja.
Und ist meistens dann halt auch doch irgendwie gemütlicher und günstiger als irgendwie ein Hotelzimmer. Plus man hat dann irgendwie eine funktionierende Küche und eine Waschmaschine und so und kann dann halt irgendwie jetzt auch mal was selber kochen, wenn man den Bock drauf hat.
Ja, Airbnb ist super.
Ja, also ich bin jetzt eigentlich, ich weiß nicht, in den letzten paar Jahren habe ich 4-mal eine Airbnb-Wohnung gebucht und bin eigentlich nie enttäuscht worden. Und meistens ist es dann wirklich so, dass die Leute sehr bemüht sind, einen da zufriedenzustellen und das ist sehr cool, ja.
Ja, also ich habe Airbnb das erste Mal auch verwendet, da war ich auf einer Konferenz in Berlin und in Berlin ist das natürlich auch das Angebot riesig.
Ja, klar.
Und ich hatte eine super tolle Wohnung in Friedrichshain-Kreuzberg, in Neukölln. Und es war eine riesen geile Altbauwohnung und unerwarteterweise hatte ich die Wohnung für mich alleine und der eigentliche Eigentümer war nicht da, der war irgendwie, was weiß ich, der arbeitet beim Film und war halt irgendwie gerade, was weiß ich wo. Und das war super, weil es war halt viel günstiger als ein Hotel und gleichzeitig viel persönlicher, viel toller, hat viel mehr Spaß gemacht. In Berlin kann man das immer mal machen und auch sonst überall. Jetzt hier in Stuttgart, glaube ich, gibt es nicht so viel. Es gab dem letzten Mal so ein...
gibt es auch diverse.
Ich habe dem letzten Mal auch so eine Mailing-Kampagne irgendwie bekommen, dass sie irgendwie Stuttgart jetzt hier auch starten wollen und da irgendwie noch so ein bisschen feiern und lalala.
Ja. Also ich war zum ersten Mal, als ich in einer Airbnb-Wohnung übernachtet habe, war ich in London eine Woche lang. Und das war halt dann richtig cool. Also so, ja, eigentlich so relativ kleine Wohnungen in einem Haus, was jetzt irgendwie vielleicht auch mal wieder renoviert werden sollte. Aber es war halt so ganz gemütlich und dann halt irgendwie jeden Tag Markt vom Haus und irgendwie so mitten in der Stadt halt. Und das war halt schon ziemlich cool. Ich hatte tatsächlich schon mal irgendwie so eine Wohnung in irgendwelchen Käffern. Ich war mal irgendwie in Sinsheim übers Wochenende.
In Sinsheim.
Wie so ein Technikmuseum. Ja, genau. Oder? Technikmuseum, irgendwie da so ein lustiges Erholungsbad, wo man irgendwie so gechillt irgendwie draußen im warmen Wasser rumliegen kann, während es um einen rum schneit und so. Total cool. Selbst in so einem Kaff jetzt irgendwie Sinsheim gab's. Also da war eine Wohnung und also das war ein Typ, der irgendwie.
Warst du der Mayor davon, ne?
Ja. da gab es halt einen Menschen, der hat irgendwie so eine Arztpraxis und dann noch mehrere Zimmer angemietet nebendran und die vermietet der dann halt irgendwie so für Reisende. Das ist eigentlich mehr so eine Pension, die halt auch über Airbnb anbietet, aber selbst da gibt's was und das ist schon ziemlich praktisch.
Ja, speaking of komischen Urlaub machen oder komische Art Urlaub zu machen, ist mir eingefallen, ich habe dem letzten Mal so einen lustigen Artikel gelesen, The Craziest OkCupid Date Ever, wo so eine junge Amerikanerin von ihrem Date mit dem Jeff berichtet und der Jeff ist irgendwie was, Professor oder so und er hat das komische Hobby auch immer Urlaube zu buchen nach dem Motto, er bucht einen Hinflug nach Punkt X und einen Rückflug von Punkt Y und hat dann halt, was weiß ich, 2-3 Wochen Zeit dazwischen, um von X nach Y zu kommen. Mhm. Und sie hat das sehr, sehr schön beschrieben und dieses Mal haben sie sich dann wohl, also er hat dann, irgendwann wurde ihm das wohl zu casual und dann hat er sich noch irgendwelche Challenges auferlegt und die Challenge da war wohl dieses Mal ohne Gepäck. Oh. Und sie sind irgendwie gestartet in Brooklyn. Und sind geflogen nach, glaube ich, nach erst nach nach Ungarn und sind zurückgeflogen am Ende irgendwie über die Türkei, Bosnien-Herzegowina und am Schluss irgendwie in England gelandet und dann nach Hause geflogen. Also super crazy und das alles dann, also das so schon zu machen und das Ganze dann noch nur mit dem, was man am Körper trägt, also eine Garderobe und Geld und Pass sozusagen. Das finde ich schon ziemlich crazy, aber ziemlich cool.
Doch, das hat was.
Okay, dann sind wir durch. Oder?
Ja.
Dann
Urlaub.
Mhm. Urlaub.
Urlaub.
Urlaub. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Großurlaub, alle sind weg. Und
genau.
Dann,
ja. Bis nächste Woche machen wir mal Urlaub.
Genau. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao. Ciao.